north. Toward his love.
Seems you made an impression after all.
He's a good man. He always does the right thing.
Are you prepared for the next step?
Yes.
Sharon.
Is that enough?
No, Sharon wouldn't give up without a much harder fight.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bahnhofskino Galactica. Wir reisen in ferne Galaxien und wir, das sind zwei, nämlich meine Wenigkeit Patrick Lohmeier und
meine Wenigkeit Britt-Marie Ruprecht. Hallo.
Hi Britt-Marie. Wow, ich bin echt heiß auf das Gespräch mit dir über diese Folge. Weil ich glaube, die hat ordentlich Fleisch an den Knochen.
Ja, definitiv. Ich musste tatsächlich erst nochmal googeln, was ein Litmus-Test ist. Ich wusste, ich kenne das.
Ja.
Aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, in welchem Zusammenhang.
Na, wir kennen wahrscheinlich eher die sprichwörtliche Verwendung.
Ja, genau. Ich wusste sprichwörtlich, ich wusste auch, es geht irgendwie darum, du prüfst irgendwas und musst dann irgendwas beweisen. Ich hatte so doch ganz vage im Kopf, was es bedeutet. Und also, wenn du politisch quasi eine Frage gestellt, also sinngemäß eine Frage gestellt bekommst oder für eine Wahl gestellt wirst, dann wird sich anhand deiner Antwort entscheidet sich dann, ob du geeignet bist für die Position oder eben nicht. Also so ganz vage so irgendwie. Hm. Also Lackmustest ist das ja dann auf Deutsch. Klingt aber auch nicht.
Klingt ja. Nicht viel besser, ne? Oder genauso schlimm. Litmus im Original, das Tribunal in der deutschen Fassung, genau. Und den Originaltitel wird man mit Lackmus übersetzen, beziehungsweise der Lackmustest ist eben ein in der Chemie gebräuchlicher Test zur Bestimmung des pH-Werts, aber natürlich sprichwörtlich oder metaphorisch. Ich zitiere mal die Wikipedia. Als Metapher transportiert der Begriff Lackmustest die Bedeutung einer Interpretation von Situation bzw. Position als Indikator für oder wider eine zugleich postulierte Aussage bezüglich der Bedeutung eines Sachverhalts. Das sind diese Art von Sätzen, die musst du 4 bis 8 Mal lesen, um sie zu verstehen.
Ja, irgendwas in der Chemie, okay.
Aber ich glaube, wir fühlen alle, was ein Lackmustest ist, beziehungsweise ja. Wir haben das wahrscheinlich schon mal unbedacht in unserem Leben 30.000 Mal benutzt und wenn es so da niedergeschrieben ist, denkt man, ja. Hä? Ich bin schlauer, als ich dachte.
Ja, manchmal benutzt man ja dann auch so Dinge und irgendwann, wenn man das dann erklären muss, ich habe das oft bei so Serien, wenn dann so eine Serie den Titel hat oder irgendwie in der Serie selber dann irgendwas genannt wird oder so und dann sitze ich da und jemand fragt mich irgendwie, ja und was bedeutet das? Und du dann anfangen möchtest zu erklären, dann wird dir irgendwie selber klar, dass du zwar so ungefähr weißt, was es bedeutet, aber eigentlich nicht erklären kannst, was es bedeutet. So mit ist es mit dem Lackmustest oder dem Litmus. Ja, fand ich einen guten Titel.
Wer an eine Grube gräbt, fällt Lackmus rein. Wer kennt das nicht? Oder so. Genau, wir sprechen heute über die 6. Folge, deren Titel wir bereits genannt haben. Das Tribunal zu Deutsch. Zuerst ausgestrahlt im November, am 22. November 2004. In UK und 3 Monate später in den USA. Regie führte Rod Hardy, den sehen wir nicht zum ersten Mal. Aber ich glaube, zum ersten Mal als Autor sehen wir hier Jeff Flaming. Und ich glaube, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir ihn hier sehen. Und was eher selten vorkommt in der Reihe ist, wir haben eine größere Gastrolle, nämlich hier Jill Teat als Sergeant Hadrian, die diese Serie hier zum zweiten Mal beglückt. Und ich weiß nicht, ob es als Spoiler zählt, ich sage es jetzt einfach mal auch zum letzten Mal. Die Master oder Mistress at Arms, die Waffenmeisterin, genau, die hier die Ermittlungsarbeiten, über die wir gleich sprechen, leitet. So.
Aber das war doch, war das nicht die Elmus nicht leiden konnte und deshalb ist sie dann wieder weg? War das nicht die? Oder verwechsel ich das jetzt?
Nein, das war eine andere.
Ah, okay. Das war der Regisseur. Ich dachte, das wäre die gewesen. Ich so, ups, okay.
Nein, das war der Regisseur. Nein, nein, auf keinen Fall. Nein, nein, nein.
Dann habe ich es durcheinander geschoben.
Das nicht. Wahrscheinlich war einfach der Sympathiefaktor nicht so groß. Ja, und man sagte, wir brauchen diese Figur nicht nochmal. Und ich muss ja auch sagen, also nicht Jill Teet, die Schauspielerin, aber ihre Rolle Sergeant Hadrian, die ist schon super inkompetent. Also ich finde es nicht so schade drum, dass die gehen muss. Ich meine, wir haben jetzt eben, ist gerade erst 2 Folgen her, den Fall gehabt, dass diese eine Sonde da losgeht im Hangar und jede Menge Leute umnietet und dann kommt sie rein und so, was ist hier los? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt kommt sie wieder rein und sagt, wer hat die Schleuse offen gelassen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann sagt Chief Tyrell irgendwann, ja, aber eigentlich ist es ja ihre Verantwortung. Und
ja.
Es ist, und ich meine, als Ermittlerin ist sie jetzt auch nur so halb gut. Und deswegen, vielleicht hat man dann auch irgendwann seitens der Autorinnen und Autoren gedacht, ja, ich glaube, wir schreiben die mal besser raus. Oder
also diese Rolle erfüllt auch halt einfach irgendwie keinen erzählerischen Zweck. Also ich meine jetzt hier in dieser Episode ja, aber die Position, die sie innehat, die hätte auch ein anderer übernehmen können, ohne Probleme. Und sie taucht ja sonst irgendwie auch gar nicht auf. Also gut, wir sind jetzt erst in Folge 6. Es fühlt sich für mich ehrlich gesagt an, als würden wir schon über Folge 60 reden, weil ich mich so viel mit Battlestar Galactica beschäftige, dass ich das Gefühl habe, irgendwie, ich habe schon viel mehr gesehen.
Ja.
Und sie taucht auch irgendwie kaum was auf. Und jetzt tauchte sie hier plötzlich auf und ich dachte, Moment mal, habe ich die schon gesehen? Kenne ich die? Ja,
also
natürlich
kenne ich
die. Aber das war so,
die ist schon ziemlich präsent. Also zumindest auch namentlich wird sie auch schon mal erwähnt von Chief Tyrell in der 2. Folge, als sie eben diese Boomer-Storyline haben, da wo Boomer nass erwacht und nicht weiß, warum sie diese ganzen Sprengköpfe da im Gepäck hat. Und die hat sie auch dem Waffenlager entnommen. Und am Ende sagt eben Chief Tyrell, ich habe es hier der Master at Arms zurückgegeben. Und sie hat gesagt, ja, okay, Hauptsache sie sind wieder da. Und da dachte ich mir auch schon, das ist aber irgendwie auch so ein bisschen
aber
fahrlässig,
das war doch auch die Folge, ja, aber es war doch auch die Folge, wo wir erfahren haben, dass praktisch jeder einen Code zum Waffenschrank hat.
Ja.
Wo ich auch dachte, what the fuck? Also gerade als Mistress in Arms sollte man doch eigentlich sowas einschränken. Also das sind auch so heute ja auch wieder in der Folge. Haben Sie dafür einen Code? Ja. Und alle anderen auch. Also so, what the fuck? Naja, gut. Also, ich fand aber super, dass es eine Frau war. Also das ist tatsächlich auch für damalige Verhältnisse, glaube ich, in Anführungszeichen ungewöhnlicher. Also dass dann so wichtige Positionen, es ist ja doch in der Hierarchie zumindest eine wichtige Position und für die Folge natürlich eine wichtige Position, dass das eine Frau spielt. Dass es dann aber abgeglitten ist in das klassische Klischee von blinder Hetzjagd, das ist natürlich dann wieder doof.
Ja,
aber naja, das ist, glaube ich, nicht geschlechtsspezifisch.
Ich wollte gerade sagen, das hätte auch einem Mann passieren können. Ich glaube, das ist der Film, also wirklich Farbe und die Serie wirklich Farbe und geschlechtsblind in der Hinsicht. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass hier irgendjemand diskriminiert wird oder an irgendeiner Stelle irgendjemand sagt, ja, natürlich kann dies nicht, das ist ja eine Frau. Und man muss sich auch die Frage stellen, dazu kommen wir dann aber später, damals trifft ja auch gegen Ende der Folge hier eine Entscheidung, die ist ja auch nicht, die ist nicht unkritisch zu sehen und er ist ja ein Kerl und er ist der oberste Kerl und da muss man sich ja auch wiederum fragen, wie in der letzten Folge, ja, ist das so cool zu sagen, Schluss jetzt, wir ermitteln nicht weiter des lieben Friedens willen?
Ich habe Meinung zu dieser Folge.
Ja.
Kann ich dir jetzt schon sagen. Auch das Ende und so, also ja, da sind so ein paar Dinge, ich weiß ja nicht, aber da reden wir dann gleich noch drüber.
Genau. Wir haben nicht Nancy's Housekeeping, ich glaube, wir haben uns kurz gefragt, trägt Kara Thrace, also Starbuck, in der letzten Folge der fünften Folge nicht irgendwie ihren Verlobungsring. Ich habe die Szene doch mehrfach angeguckt. Es sieht so aus, als würde Adama ihr einen Ring überstreifen, über den Daumen. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, welcher Ring das ist, ob das der Ring von Zack ist, ob das ihr Verlobungsring ist. Dann würde ich mich aber fragen, warum hat er den? Oder ist es einfach nur so, dass ihre Daumen festhält und der Ring war schon da? Aber ich habe mir diese Szene mehrfach angeguckt und ja, da ist ein Ring und die beiden halten kurz Händchen und ich bin mir nicht sicher, wie dieser Ring auf ihren Daumen kommt und auch welcher beste Ring das ist. Aber
ich muss mir das jetzt nochmal angucken, weil ich dachte, der wäre schon da gewesen.
Ja.
Ich dachte, das wäre der Verlobungsring, den sie halt am Daumen trägt, weil sie eben nicht verlobt ist.
Ich denke, das wird die richtige Variante sein.
Auf der anderen Seite, ich glaube, Ring am Finger ist in dem Job sowieso eigentlich immer schlecht. Normalerweise sollte sie gar nichts am Finger tragen. Egal in welchem, aber naja.
Ich denke, dass jedes Mal, wenn ich hier in den Supermarkt gehe, eine Straße weiter und da sitzt die Kassiererin mit ihren ungefähr 5 bis 8 Zentimeter langen Fingernägeln und denke mir, das ist, ich weiß nicht, also ich, Respekt.
Ja, da habe ich auch Respekt vor. Hast du gesehen, nur ganz kurz, weil ich gerade dran denken musste, hier, ach Gott, jetzt habe ich natürlich namenlos, laufe ich durch die Welt, die in Wicked gespielt hat, die Schauspielerin, die hatte ja während der Tour, also während der Promotour, hatte die ja auch so wahnsinnig lange Nägel. Dankeschön, genau, natürlich, natürlich. Ach, ich weiß es doch eigentlich. Und die waren an die 10 Zentimeter gut lang. Also das war auch so, ich so, oh mein Gott. Und dann hatte sie einen Auftritt in der Graham Norton Show, so eine Talkshow, und da war ein Gast dabei, der war blind. Und dann haben die ganze Zeit über ihre Nägel geredet und dann meinte dann Cynthia irgendwann zu ihm, ach ja, übrigens, das sind meine Nägel. Und dann gab sie ihm ihre Hand und dann fühlte er das und meinte, oh mein Gott. Und ja, also, und dann meinte er so, ja, wie sie dann so den Alltag bewältigen würde. Und dann meinte sie so, nein, das sind meine Promonägel. Im Alltag habe ich dann kürzere Nägel. Und nur so 5 Zentimeter. Und alle so, what? Naja, also genau. Also irgendwie kommt man dann schon mit zurecht. Und ja, ich meine, wir sind ja jetzt hier nicht, also wer kontrolliert denn dann Starbuck und sagt, du darfst den Ring nicht tragen, ich glaube.
Ja. Wir haben 3 Handlungsstränge, alle relativ ergiebig und einer besonders ergiebig, zumindest im direkten Vergleich zu den vorhergegangenen Folgen, nämlich der auf dem von Zylon besetzten Planeten Caprica. Ja. Es ist Tag 17 und zum allerersten Mal bekommen wir hier, ja, das meinte ich mit Fleisch an den Knochen, also Teil 1, da gibt es auch gleich viel, viel mehr. Wir bekommen 4 kurze Einblicke auf das, was da vor sich geht, nämlich immer wieder so paritätisch, glaube ich, zwischen jede Werbeunterbrechung einen kleinen Teil geschoben, immer so 1-2 Minuten, in denen wir zurückblicken auf Caprica und gucken, was da passiert. Und ich habe versucht, das mal zusammenzufassen als 5 und 6, das sind, ja, die 6 kennen wir ja, die hat doch keinen anderen Namen und 5 ist der PR-Typ. Leoben Durrell, den wir schon kennengelernt haben in der Miniserie, beobachten Hilo, dessen Suche nach Boomer 2, also das ist humanoider Zylon Nummer 8, aber es ist kompliziert, erfolglos war. Schließlich bricht er in Richtung der Ansammlung zylonischer Centurions auf, wo er seine Gefährtin vermutet. Derweil richten 5 und 6 Boomer 2 übel zu, um ihre vermeintliche Entführung glaubwürdig erscheinen zu lassen. Wir erinnern uns, sie ist in der letzten Folge verschwunden und Hilo hat sie nicht wiedergefunden. Hilo überwältigt einen Centurion, einen zylonischen, und befreit die blutüberströmte Boomer 2, ohne zu ahnen, dass diese nie in Gefahr war. So.
Und natürlich ominöse Gespräche zwischen 8,
ja,
dem, was, welche Nummer hatte der andere? Wissen wir das? Ach, genau, danke schön. Zwischen 8, 5 und 6. 8, 5 und 6, klingt auf Englisch irgendwie geiler. Und ja, aber auch dann sowas wie, ist es jetzt Zeit für den nächsten Schritt?
Ja.
Ja, ist es. Dann verkloppen sie natürlich, damit sie halt so aussieht, als wäre sie entführt worden und so weiter. Und wir fragen uns alle, welcher Plan, welcher Schritt und warum, was kann da Hilo für eine Rolle spielen? Weil der ist ja eigentlich unwichtig, der ist ja nur ein ganz kleines Rädchen. Das ist irgendwie so, ich bin gespannt.
Okay, jetzt beginnt nämlich der Teil, an dem wir anfangen können, beziehungsweise du anfangen kannst zu spekulieren und ich dir so nicht auf die Sprünge helfen muss oder kann, sondern das einfach so kommentieren kann mit aber auch nicht mehr.
Naja, also Hilo ist ja eigentlich, der ist ja Pilot.
Ja.
Das heißt, die wollen wohl also wenn sie ihn in irgendeiner Weise kompromittieren, dann wollen sie ja offensichtlich einen In haben über ihn. Und wo? Auf dem Schiff. Aber da haben sie ja schon einen In. Also ich glaube sowieso, da haben sie mehrere Ins, von denen wir auch gar nicht wissen.
Ja.
Und deswegen, ich frage mich, oder wenn sie an eine bestimmte Sache ran wollen, wo nur die Piloten ran können, aber auch das ist ja nicht der Fall, weil offensichtlich hat da jeder jeden Code und kommt überall hin auf dem Schiff. Ich weiß es nicht. Ich finde das alles ein bisschen, ja, keine Ahnung. Kann ich mir da keinen Reim draus machen.
Sie reden von einem Plan und was ich jetzt interessanter finde, aber auch als jemand, der eben der weiß, wie es weitergeht, deswegen kann es auch sein, dass du sagst, ach, das fiel mir jetzt gar nicht so besonders auf, war die Dialogzeile, er liebe sie noch nicht genug. Also das ist...
Ach so, ja, aber ich dachte, das wäre halt, damit er ihr hörig ist oder abhängig von ihr ist. So nach dem Motto, Liebe macht blind, ich mache alles für sie.
Aha.
Das ist,
Ich meine, diese Aussage, meinst du, die entstammt vielleicht einem, der Unkenntnis der Zylonen über das Konzept der Liebe oder wie sich das anfühlt, dass sie einfach davon reden, als das etwas super Abstraktes oder als etwas, was ganz natürlich kommt, so von wegen, lass uns mal 2 Leute in eine ausweglose Lage schicken für 14 Tage und dann werden sie sich schon lieben. Weil ich fand das doch bemerkenswert, dass gesagt wurde, so guck, wir warten jetzt mal ab, wie er sich entscheidet, also gibt er sich einfach, rettet er seine eigene Haut oder versucht er deinen eben auch zu retten? Und sagt glaube ich Dorel, also Nummer 5, ja, wenn er jetzt alleine loszieht, bringen wir ihn um, Weil dann ist er im Grunde für uns. Dann ist er im Grunde für uns wertlos.
Aber auch wenn er zu früh loszieht, ich dachte, hä, warum das denn? Also wenn er vor Morgengrauen loszieht.
Genau, wenn er sich jetzt auf die Suche nach dir macht, vermeintlich auf eine vermeintliche Rettungsaktion, dann sei das ja wohl ein Zeichen, dass er dich liebt oder ausreichend liebt. Also so habe ich das gedeutet.
Ich habe es tatsächlich als reine Hörigkeit gesehen. Okay. Dass also sie möchten irgendwie ein Inn, dass er ihr vertraut, um dann vielleicht irgendwas zu machen oder sie irgendwo hinzuführen oder irgendwelche Türen zu öffnen oder was auch immer. Oder eine Bombe zu legen vielleicht oder was. Also, dass er sozusagen so Stockholm-Syndrom-mäßig, weißt du? Dass er also ihr dann völlig hörig ist, weil er sie halt liebt. Das hatte ich jetzt gedacht. Mhm. Und dafür ist, also, und dafür liebt er sie noch nicht genug, weil noch sind sie ja nicht in einer wirklichen Beziehung.
Okay.
Und, also so hatte ich das verstanden.
Und du meinst, wenn die zu Lohn hier von Liebe sprechen, ist das einfach so, deswegen, weil die einfach keine Ahnung haben, was Liebe ist und einfach denken, Zuneigung oder Loyalität oder sagen wir mal Kameradschaftlichkeit sei vergleichbar mit Liebe.
Ja, beziehungsweise, ja, ich glaube schon, dass Gefühlswelten für die etwas, also ich glaube schon, dass sie das in der Theorie wissen, aber dass sie das halt praktisch nicht so richtig auf die Reihe kriegen.
Weil genau, wenn es nur darum ginge, dass er ja Boomer 2 mitnimmt, sagen wir mal, an Bord eines Raumschiffes oder zurückfliegt zur Galaktika oder sonst irgendwo einschlößt, dafür müsste er sie ja nicht lieben, dafür müsste er einfach nur von Boomer 2 annehmen, dass es eben die echte Boomer ist und das tut er ja bereits und deswegen fragte ich.
Ich frage mich halt, natürlich ist das im Grunde der gleiche Plan, den wir gesehen haben zwischen Sex und, wie heißt unser Wissenschaftler?
Gaius Bolter.
Bolter, danke. Ach, ich weiß nicht, was heute los ist. Heute bin ich, also der eine da und die eine da.
Ach, dafür bin ich ja Six, da, ja.
Ja, ja, also zwischen Six und Bolter war es ja genauso. Sie hat ihn ja, also sie war ja mit ihm in einer Beziehung und hat ihn so weit manipuliert, dass sie halt über ihn ein In gehabt hat. Jetzt ist es so gewesen, dass er das natürlich nicht für sie gemacht hat, aber zumindest hat sie durch ihn ja den Zugriff bekommen auf dieses gesamte IT-Netzwerk, sage ich jetzt mal ganz simpel gesagt. Ja. Und das ist im Grunde der gleiche Plan. Also ich glaube, dass zumindest sie Ahnung hat davon, was denn Gefühle sind. Ich frage mich auch, ob Gefühle sozusagen sie kompromittieren könnten. Weil das was ist, also die Frage ist, wissen Sie, was, also man weiß ja nicht so richtig, wie das ist mit Zylonen untereinander.
Ja.
Die werden ja gemacht, also und die pflanzen sich ja nicht fort. Also du brauchst ja nicht zwei Zylonen, um einen neuen Zylonen zu machen. Also so, weißt du?
Nee,
also ich frage mich halt, ja.
Nee, die Mythologie, ich sag mal, das Hörensagen, so wie wir es bisher wissen, ist, dass sie einfach produziert werden, genau. Zumindest reden alle an Bord der Galaktika oder in der Flotte der Galaktika so darüber, ne? Irgendwie stirbt ein oder ein Jahr, wird eben an anderer Stelle irgendwo neuer erschaffen. Wir wissen es natürlich nicht.
Und die Frage ist halt, ob dann irgendwelche Gefühle überhaupt im Spiegel sind oder ob die schon eine Gefühlswelt haben, die sich aber komplett anders gestaltet als die Gefühlswelt, die die Menschen haben oder können sie sozusagen oder, also ich habe auch immer, ich weiß halt nicht, ob Six dann irgendwie wieder so auch reinrutscht in so ein Gefühlschaos und dann kompromittiert wird, eben durch Bolter, weil wir haben ja gesehen, dass sie zumindest Gefühle empfinden kann, denn sie ist ja wütend und herrschsüchtig und tyrannisch und grausam, also alles, was sozusagen die Negativgefühle sind, das lebt sie ja aus, auch mit Bolter. Und warum sollte dann nicht die andere Seite auch gehen?
Ja, ja.
Also ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt, das ist halt mein Gedanke, wenn es darum ging, dass Hilo irgendwas, dass sie ein In bekommt über Hilo, dann braucht sie nicht seine Hörigkeit. Die Frage ist dann aber, wenn sie seine Hörigkeit braucht, dass er was für sie machen soll, dann muss es irgendwas Großes sein. Also sowas wie eine Bombe legen oder so, weil sonst, also anders kann ich mir das nicht erklären. Anders ergibt das irgendwie keinen Sinn. Mhm. Oder ein Schiff klauen oder...
Sehr schön.
Ach, weiß nicht.
Jetzt sind wir da, wo ich dich haben wollte, genau.
Ja, ja, ich weiß. Ja, ganz schlimm.
Nee, ist ja auch eine durchaus komplexe Sachlage, weil wir haben ja zwei Boomers und wir sehen ja, dass es komplett anders laufen kann. Die Boomer an Bord der Galactica, die nichts von ihrer zylonischen Existenz weiß, die verhält sich ja quasi menschlich. Also die stellt Sachen in Frage, die macht komische Dinge, aber die reagiert darauf eben, wie jemand, sagen wir mal, mit einer Schizophrenie reagieren würde und sagt, denkt dann, was? Wie, was habe ich getan? Meine Güte. Also mit einer neurologischen Krankheit. Und wohingegen ab die Boomer 2 auf Caprica offensichtlich ganz koordiniert falsche Informationen streut. Also wenn die nicht gerade bei Hilo rumhängt, dann geht sie eben zurück zu ihren zylonischen Kollegen und sagt, und, habe ich alles bisher gut gemacht? Ja, alles klar. Dann wiederum, aber in dem Moment, und das ist vielleicht mein letzter Punkt jetzt noch zu dem Caprica-Abschnitt hier, habe ich schon das bis zu dem, an dem Punkt, an dem sie dann verprügelt wird von ihren zu dunischen Mitstreitern, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass wir als Publikum da sitzen sollen und uns denken sollen, oh ja, das tut uns jetzt doch irgendwo leid, wenn sie dann was auf die Nase kriegt und dann am Ende da aus dem Sack geholt wird und sie sieht da wirklich aus wie komplett malträtiert, also ganz schlimm.
Ich dachte auch, weil Six schlägt sie ins Gesicht. Ja. Und das ist ja, das verstehe ich ja auch, weil sie soll ja offensichtlich auch aussehen, als ob sie geprügelt wurde mit blauen Flecken und Blut und so weiter. Aber dann tritt sie auch mehrmals in die Rippen, wo es halt kein Mensch sieht. Ja. Und dann dachte ich auch so, okay, ob da nicht einer vielleicht das zu sehr genießt, einfach seinen, ich weiß nicht, sadistischen Drang irgendwie auszuleben. Also das war auch so ein bisschen so, okay. Was ich noch interessant fand, war, weil du gesagt hast, Liebe, Gefühle etc. Ich fand auch noch die Antwort von Boomer 2 interessant, als ja dann Five sagt, wenn er nicht losgeht, um dich zu suchen, dann bringen wir ihn halt um.
Ja.
Und dann geht er ja los und dann sagt sie ja, dass sie da überhaupt gar nicht dran gezweifelt hat, er ist ein guter Mann.
Ja.
Oder er ist ein guter, ich sag nicht, ich glaube, sie sagt Mann, sie sagt, glaube ich, nicht Mensch, aber also sie, er ist ein guter Mensch, er ist ein guter Mann und so weiter. So. Mhm. Und ich fand es interessant, dass sie da so eine moralische Kategorie von Gut und Böse also rausgeholt hat. Das ist natürlich wahrscheinlich, eventuell ist es nur so dahingesagt, das kann gut sein, aber ich finde es ja interessant, dass in ihrem moralischen Kodex er als gut läuft. Und dann wäre ja ihr moralischer Kodex gar nicht so weit weg von dem, wie unser moralischer Kodex ist.
Ja.
Und dann wird es wieder kompliziert.
Ja, ja. Ja, ja.
Weil dann sind unsere Feinde, Antagonisten, wie auch immer, gar nicht so viel anders als wir. Und warum sind sie dann unsere Feinde, wenn unser moralischer Kodex eigentlich identisch ist oder ähnlich ist? Ja, also alles sehr, sehr interessant.
Einiges wird aufgeklärt. Aber dafür haben wir noch ein paar Folgen Zeit.
Natürlich war es wie immer, die standen da halt zu dritt da auf dem Dach rum und die standen so offensichtlich an diesem Dachrand, wo halt kein Mensch sonst ist. Klar, das ist natürlich, damit wir die Perspektive hatten, von oben so runter gucken und so. Aber ganz ehrlich, du musst ja blind sein, wenn du die da oben nicht siehst. Also selbst wenn der da unter denen sitzt, der guckt doch mal irgendwie, lässt doch mal den Blick streifen oder so. Also da fällt doch sowas auf. Ich dachte, okay, noch deutlicher sagen, hallo, hier sind wir, hätte man nicht können.
Ja.
Aber um der Geschichte willen, glaube ich das jetzt einfach mal.
Das wird doch viel Redestoff hergeben.
Eine kurze Frage. Woher weiß Hilo, wo die Zylonen sich aufhalten? Das ist einfach mal munter geraten, in welche Richtung die halt abgehauen sind, oder?
Naja, die sind ja, die haben schon das Raumschiff dort gesehen, was die von den Centurions da umschwärmt wurde. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge gleich direkt. Okay. Also entweder war das in 33 oder Water, ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber da haben sie ja schon gesagt, komm, wir müssen zum Frachter zurückkehren oder zum Carrier und den nehmen wir dann. Und dann haben sie gesehen, oh shit, da hängen schon 20 Centurions rum und wir kommen da nicht mehr ran. Ich nehme stark an, obwohl es jetzt hier nicht so ausformuliert wird, dass der Gedankengang, der Hilo eingepflanzt werden soll, derjenige ist, dass eben in der Nähe dieser Stelle, zu dieser Stelle auch Boomer hin entführt wurde. Warum er dann aber in so einer Lagerhalle rumläuft und sich diese Absturzstelle, also diese Landestelle hier von dem Carrier auf einer Lichtung zu befinden schien, weiß ich nicht.
Aber auch die Tatsache, dass Boomer entführt wird, also warum? Als Hilo würde ich mich doch fragen, warum entführen die Boomer 2? weil bisher ist kein einziger Mensch oder Capricorner, wie auch immer, entführt worden.
Ja.
Und warum jetzt ausgerechnet Boomer 2? Welchen Mehrwert bringt das? Das würde ich mich auf jeden Fall fragen. Das fragt er sich natürlich nicht, weil ich glaube, die simpelste Erklärung ist einfach, sie sind halt böse und deswegen so. Aber es ergibt halt alles keinen Sinn. Und ich glaube, Hilo ist smart genug, dass er sich sowas fragen könnte.
Ja, okay, vielleicht überschätzt du ihn da. Oder du unterschätzt seine Verzweiflung. Aber
oder vielleicht ist er ihr dann so hörig, dass er einfach gar nichts mehr hinterfragt.
Ja, du hast ja recht. Also das Szenario ist schon reichlich schlicht, um Hilo zu täuschen. Ich dachte, ich hatte auch natürlich so Details dieser Folge vergessen und dachte, ich gehe da noch mit, dass wenn Boomer 2 verschwindet, dass dann Hilo denkt, ich suche die mal. Ich finde das sehr naheliegend, sowohl aus einer kameradschaftlichen Sicht, aber auch als jemand, der eventuell auch Zuneigung empfindet hier für seine Kollegin, dass dann er dann aber am Ende aus so einem Centurion stößt, der Hilo, also Boomer 2 in einem Sack hat, wie der Weihnachtsmann. Das war schon so ein bisschen schlicht.
Aber es ist zumindest ein erster Schritt und es ist ein bisschen mehr passiert jetzt auf Caprica, als wir das bisher gehabt haben. Und das leitet hoffentlich dann jetzt eine Storyline ein, die ein wenig mehr Raum bekommt.
An Bord der Galactica fahren wir fort. eine zylonische Nummer 5 oder Number 5, also Aaron Doyle, dieser PR-Typ, den wir als solchen kennengelernt haben in der Miniserie, schleicht sich für ein Selbstmordattentat an Bord der Galactica. Bei der Explosion sterben mehrere Crewmitglieder. Commander Dama und Colonel Ty beauftragen Sergeant Hadrian, das ist die bereits erwähnte, also Jill Titas, die Schauspielerin, Master at Arms oder Mistress at Arms, mit der Ermittlung nach den Verantwortlichen für die Infiltration des Raumschiffs. Hadrian beruft ein unabhängiges Tribunal ein und befragt Sharon bzw. Boomer, Chief Tyrell, dessen Team und zuletzt Commander Adama. Derweil gibt Präsident Laura Rosalyn nach einigen Zögern eine Pressekonferenz, in der sie die Öffentlichkeit über die Existenz humanoider Zylonen, also Zylonen in Menschengestalt, informiert. Adama, der im Laufe des Tribunals den Eindruck gewinnt, die Ermittlungen seien destruktiv für den Zusammenhalt seiner Besatzung, bricht dieses ab, nachdem ein Sündenbock in Tyrells Crew gefunden zu sein scheint. Doch er ahnt, dass der Chief selbst mitverantwortlich für das Sicherheitsleck ist. Tyrell bricht seine Affäre mit Sharon, also Boomer, ab. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Da sind natürlich ganz viele Zwischentöne, die ich alle rausgelassen habe, aber das sind so in groben Zügen der Haupthandlungsstrang. Wo fangen wir an? Über Hadrians Inkompetenz haben wir uns bereits geäußert zu Genüge. Die Frau ist nicht gut in ihrem Job und deswegen taucht sie auch nie wieder auf.
Also interessant ist, dass sie jetzt allen mitteilen, dass die Zylonen in Menschenform, dass es sie jetzt in Menschenform gibt. Mhm. Das ist natürlich auch ein, ich kann verstehen, warum man das als Geheimnis behalten möchte oder warum man das nicht in der breiten Öffentlichkeit bekannt machen möchte, weil natürlich die Folge eventuell Panik, aber vor allen Dingen Paranoia ist.
Ja.
Weil dann nämlich genau das passiert, was ja hier auch passiert, dass plötzlich überall Spione oder Antagonisten oder was auch immer gesehen werden. Mhm. Also man traut irgendwie keinem mehr über den Weg und die Stimmung ist an sich aufgeladen und schwierig. Es wird ja dann auch von Hexenjagd gesprochen, also unbegründete Hexenjagd. Ja, also genau das passiert auch. Deswegen, aber auf der anderen Seite kann aber auch verstehen, dass zum Beispiel jetzt Hadrian sagt, aber macht die Tatsache, dass wir das alle nicht wissen, die Gefahr größer, dass sie das ausnutzen könnten. Und da hat sie recht.
Ja.
Und da halt abzuwägen, weil sie ja dann ihn auch fragt, wie kommt denn Adama überhaupt dazu zu entscheiden, dass das nicht weitergegeben wird. Hm. Und er hat es ja nicht nur nicht seiner Crew gesagt, sondern wirklich nur einer Handvoll von Leuten, die ganz eng um ihn rum sind. Hm. Das heißt, noch nicht mal seine komplette Brückencrew weiß da Bescheid. Und er meinte halt, ja, das muss man halt abwägen. Das sind die Bürden, also die Bürden der Führungskraft sozusagen. Und ich dachte so, da macht sich's aber auch einfach. Also ich kann beide Seiten tatsächlich verstehen.
Was die humanoiden Zylonen betrifft, ich war ein bisschen verwirrt und dafür muss ich vielleicht die Serie dreimal gucken, dass es anscheinend so auf der mittleren Führungsebene, und sie hat ja auch eine verantwortungsvolle Position, eine Leitungsfunktion, sie ist die verantwortlich für die Waffenkammer, dass die nicht davon wissen, weil ich meine, in der vorhergegangenen Folge eben dieser Zylonendetektor auch schon beim Kartenspiel einfach Thema war, dass die Leute sagten, hier, wie geht's denn voran? Und
ja, aber die wissen nur, dass er ein Projekt hat, aber die wissen ja nicht, was er macht.
Ja, also ich habe das Gefühl, mir wurde aber suggeriert durch die Szene, dass der Flurfunk an Bord der Galactica da schon viel, viel weiter ist und ich war ein bisschen überrascht über dieses Konsterniert, aber vielleicht war das auch gespielt von Hadrian, die so, was, ich hatte ja keine Ahnung. Und dachte,
aber de facto wissen doch eigentlich nur über die Zylonen Bescheid, Adama,
ja, Rosalyn,
Ty, Rosalyn, vielleicht noch Rosalyns Assistent oder so, also da weiß ich nicht genau, aber so also ein, zwei, sagen wir mal, nahe Mitarbeiter von Rosalyn vielleicht noch irgendwie und vielleicht auch noch eins, ich bin mir so gar nicht sicher, ob Lee Adama das weiß, ich glaube schon, oder?
Ja, ich denke schon. Gaius Bolter, Lieutenant Gator, der ihm ja assistieren soll bei der Entwicklung, der hat dann aber keine Rolle mehr spielt.
Aber Starbuck zum Beispiel nicht.
Nein.
Ja, siehst du?
Eigentlich nicht, nein. Aber wie gesagt, Flurfunk, das ist eben auch so eine Sache. Also die, sag mal so, das ist ja, man ist ja relativ nah beieinander. Ich bin immer wieder überrascht, wie klein die militärische Crew dann doch ist, wenn dann wie in der vorletzten Folge erwähnt wird, wir haben eigentlich nur noch im Grunde ein Dutzend Piloten und denke mir, ja, das ist doch, und die hängen alle miteinander rum den ganzen Tag und man redet.
Aber macht er dann nicht, also offiziell macht er ja, selbst wenn sie rausfinden, dass er irgendwas mit Scantechnik oder so macht, aber ganz ehrlich, den Sprung zu, ach, das Projekt, an dem er arbeitet, ist herauszufinden, welche Menschen Zylonen sein könnten. Ja. Auf die Idee kommst du doch gar nicht. Also das ist ein zu großer Sprung. Deswegen, also ich fand es schon verständlich und ich finde auch.
Die haben doch in der Miniserie humanoide Zylonen weggesperrt vor den Augen von Chief Tyrell und anderen Leuten aus der Sicherheitsabteilung.
Ja, das stimmt. Ja. Aber deswegen dachte ich ja, dass diese, die gehören halt zum inneren Zirkel quasi, die wissen Bescheid, dachte ich. Ja, sind aber die sind dann halt zur so Verschwiegenheit verpflichtet, weil Militär und so.
Aber dein innerer Zirkel wächst und wächst und wächst. Mittlerweile ist er gar nicht mehr so innern. Also.
Ja, also ich meine, irgendwann müsste es ja da mal rauskommen. Da hast du schon recht, ja.
Also das ist vielleicht auch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, das ist ein
eklatantes Plothole. Aber jetzt kriegen es halt auch die Zivilisten gesagt.
Ja, ich würde auch nicht sagen, es ist jetzt so ein riesengroßes Plothole, aber ich glaube, in der Miniserie hätten sie gewusst, dass sie das so weiterführen würden, diesen Handlungsstrang, hätten sie wahrscheinlich schon darauf geachtet, dass man zum Beispiel nicht zeigt, wie jetzt jemand wie Aaron Doral, also dieser PR-Typ, da unter den Augen von 10 einfachen Wachleuten weggesperrt wird. Sondern hätte man vielleicht gesagt, okay, weißt du, hier Geheimauftrag für dich, Lee oder whoever, mach du das mal, aber sag niemandem Bescheid. Und so dachte ich mir schon, ja, das hat doch jemand mitbekommen. Also,
war gut. Ich habe halt gedacht, die es mitbekommen haben, sind Militär und denen befiehlt man dann einfach eine Schweigepflicht.
Ja.
Aber ja, du hast schon recht, es ist ein bisschen.
Was ist eigentlich aus dem PR-Typen geworden, der für uns vorhin irgendwie diese tolle Raumschiffführung hier gegeben hat, also, wo auch 20, 30 Leute dran teilnahmen, Space-Touristen.
Der wird auf irgendeinem der Zivilistenschiffe jetzt sein
ja, und dann
aus den Augen, aus dem Sinn.
Vermutlich auch tot, ja.
Ich habe tatsächlich kurz gedacht, als wir da anfingen mit dieser Szene, wo halt der PR-Typ ja die Bombe quasi legt oder sie selber ja auch eine Bombe ist. Ich habe tatsächlich kurz gedacht, das wäre ein Flashback.
Ja.
Also ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt in der Jetztzeit spielt quasi. Hat es ja dann schon. Ich fand es am Anfang etwas verwirrend. Aber als dann klar war, okay, nee, das ist schon jetzt und so. Natürlich, also das eine ist jetzt die Zylonengeschichte, um das noch zu beenden, bevor ich jetzt auf den Bombenleger komme. Mhm. Ja, und Roslyn unterstützt es ja dann gerade. Also natürlich sagt sie auch, meinst du, es ist die richtige Entscheidung und so. Aber sie steht ja dann hinter ihm und macht das ja dann auch. Also sie ist ja auch diejenige dann, die dann quasi die News verlauten lässt.
Genau, gibt eine Pressekonferenz, sie zeigen eben Bilder von Aaron Doral und Leoben Conoy, das ist, glaube ich, dieser Waffenschmuggler, der sich als Waffenschmuggler ausgab. Also die zwei Zylonen, Magic und Zylonen, die sie kennen. Und dann gibt es eben ein Raunen der Empörung seitens der Reporter und Reporterinnen und das war's
ja,
dann.
Ja, wie gesagt, also ich erwarte eigentlich absolute Paranoia.
Ja.
Also ich würde halt an jeder Ecke würde ich jemanden vermuten, der eigentlich in Wirklichkeit Zylone ist.
Ja, was weißt du, wie es Tyrell gerade geht, also dem Chief hier, nach der Sache hier mit seiner Affäre, mit seiner Kollegin, mit Sharon.
Ja.
Das wird spannend.
Um zurückzukommen auf den Bombenleger. Natürlich, wir haben uns schon darüber unterhalten, dass die Serie natürlich, dass die halt nach 9-11 stattgefunden hat.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt so eine Szene, wir haben halt hier einen, ich sag jetzt Bombenleger, aber eigentlich ist er ja selber die Bombe, der halt einen Bombengürtel quasi umgeschnallt hat und sich dann selber in die Luft sprengt. Also ein Attentat bei dem auch, also ein Selbstmordattentäter.
Ja.
Und das ist natürlich auch, das gibt's natürlich in vielen anderen Dingen, also im Krieg und so weiter. Das gibt's nicht nur bei 9-11, aber natürlich liegt 9-11 hier dann auch nahe. Und dann interessanterweise eben auch so eine Art zu wählen, weil man hätte ja auch einfach nur eine Bombe irgendwie legen können, ohne dass sich der Attentäter mit selbst in die Luft springen.
Ja, klar. Ich denke,
das ist alles sehr on the nose schon.
Naja, on the nose. Ich denke einfach, genau, da färbt eben auch der damalige Zeitgeist einfach ab auf das Storytelling hier. Ich finde es aber legitim. Ich würde es gar nicht kritisch sehen. Ich meine, es ist eben sehr beeinflusst von dieser sehr, sehr düstere, pessimistischen Atmosphäre in der Weltpolitik damals, genau nach 9-11, aber eben auch nach Einmarsch der US-Amerikaner in Irak und Afghanistan und überhaupt diese ganzen Diskussionen über totale Überwachung und Folter als legitimes Instrument, um Informationen aus Attentätern, aus Terroristen rauszuquetschen. Und ich meine, das war eben einfach damals, die Medien waren eben voll davon. Und ich verstehe eben auch, dass dann hier auch die Macher gesagt haben, klar, wir wollen eine Sci-Fi-Serie mit realistischem Anspruch, making Sci-Fi real, feel real. Und das ist dann eben auch, finde ich, der Weg, der Way to go, den man wahrscheinlich einschlägt, um zu sagen, wir greifen dann eben auch was auf und adaptieren das für unsere Geschichte. Ich finde jetzt so mit 20 Jahre After the Fact fühlt sich das gar nicht so deplatziert an, wie ich es befürchtet hatte, dass ich denke, ah ja, okay, hier militärische Paranoia und so weiter. Aber ich fand es okay. Tatsächlich. Mich wundert bloß, dass er da rumläuft, der Attentäter, die ganze Zeit und man ihn eigentlich kennen müsste und keiner schreit mal, hey, dich kenne ich doch.
Ja, aber das ist ja genau das, was ja auch die Waffenmeisterin sagt, die sagt, hallo, und wie kann das sein, dass jemand, den man eigentlich kennen sollte, auch das Gesicht bekannt ist und so weiter, dass der einfach hier so rumläuft und reinläuft. Und dann wird ja aber auch, das fand ich, ist ganz gut schon im Vorhinein in den anderen Folgen auch schon als Spur gelegt worden, wird ja auch gesagt, dass es immer wieder Probleme gab mit der Sicherheit, dass also, wie gesagt, Bomben gelegt werden konnten und Codes irgendwie gebrochen wurden, also dass Leute irgendwo reinkamen, wo sie nicht reinkommen sollten und so weiter und so fort. Also da sind ja dauernd schon die ganze Zeit jetzt Sachen passiert. Mhm. Deswegen fand ich das eigentlich eine schöne Fortsetzung jetzt hier als Konsequenz quasi. Mhm. Ich hab, also es ist wirklich wahrscheinlich eine doofe Frage, aber
nein,
ja, ich weiß, es gibt keine doofe Frage. Was genau möchte denn Five jetzt eigentlich mit dieser Explosion bewerkstelligen? Was soll die machen? Mhm. Die soll die das ganze Schiff in die Luft fliegen lassen? Soll die das unfähig machen zu springen, sodass sie nicht fliehen können? Soll die einfach eine Maximalzahl an Opfern fordern, damit einfach moralisch und dass da irgendwie moralisch ein Keil, in die Befehlskette irgendwie oder in die Gefühlswelt der Menschen irgendwie geschlagen wird, soll das irgendwie alles sein? Ich meine, die einfachste Antwort wäre wahrscheinlich, man will, also im Best-Case-Szenario legen wir das komplette Schiff lahm und im Worst-Case-Szenario sterben halt ein paar Menschen so. Hm. Mir ist nicht so richtig klar, was der eigentlich möchte.
Das ist jetzt aber auch eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Also mit, okay. mit Wissen, mit
aber dem... Aber was glaubst du? Also du glaubst auch einfach so nach dem Motto, ja, also eine größtmögliche Schaden und im Best-Case-Szenario zerstören wir irgendwie das Schiff so doll, dass es nicht wegspringen kann.
Ich finde jede deiner Mutmaßungen vollkommen legitim und nachvollziehbar. Es gibt ja die Serienfolge gibt uns ja eine Möglichkeit an die Hand, nämlich das, was eben Kara, also Starbuck später äußert, ne?
Das stimmt, dass sie ja das Top, hinter dem Projekt von Balter her sind.
Genau, dass sie...
Also das heißt, aber da hast du ja deinen Flurfunk. Also dass ja dann vielleicht sie schon ahnt, dass das mehr ist als nur irgend so ein kleines Projektchen.
Sie mutmaßt gegenüber Balter genau, dass er quasi den Prototypen dafür den Zylonendetektor zerstören wollte. Und dann gibt's ja die ganze Auseinandersetzung hier mit der Kopf-Six, über die wir gleich noch reden. Jetzt gibt es auch noch, das wäre auch noch eine Möglichkeit zusätzlich zu denen, die du genannt hast. Und dann gibt es auch noch eine, aber die sehen wir nicht. Deswegen finde ich es auch ein bisschen illegitim, ehrlich gesagt, auf das Wissen zurückzugreifen, eine Deleted Scene, ich glaube, die ist auf der Blu-ray auch drauf, in der die in der militärischen Spitze darüber reden, dass das Attentat Adama galt und dass wohl der zylonische Attentäter auf dem Weg zu seinem Quartier war. Aber das ist rausgeschnitten. Deswegen finde ich es auch dann eigentlich sollte es irrelevant sein. Ich erwähne sie mal der Vollständigkeit halber. Aber ich glaube, die unbefriedigende Antwort ist, alle diese Möglichkeiten könnten der Wahrheit entsprechen oder es gibt einfach keine Antwort.
Ja, es ist halt die Frage, warum auch ausgerechnet jetzt. Also wir sind ja noch relativ früh eigentlich in der Verfolgungsphase sozusagen. Also so lange fliehen die ja noch nicht von den Zylonen.
17 Tage, ne? Ist Hilo of Caprica, also so lange sind sie auch unterwegs, genau.
Genau. Und es fühlt sich alles schon so viel länger an. Aber, also ich weiß nicht, also warum die das jetzt in diesem Moment halt machen. Also welche Taktik da dahinter steckt oder welche Pläne. Aber das wissen wir natürlich jetzt erstmal nicht, ist klar. Ja.
Wie gehen wir mit der Frage um nach damals moralischer, militärischer Integrität? Ich finde, ehrlich gesagt, die Folge ist relativ stark darin, den Boden zu bereiten, wie eben ein Adama, aber eben auch ein Chief Tyrell an so eine Sachlage rangeht. Wir sehen ja zu Beginn diese Schnapsbrennerei da im Team von Chief Tyrell und er ist eben so eher so der Buddy, der Kumpelchef, der dann sagt so, Leute, gut ist das nicht, aber nach Feierabend zeige ich euch mal, wie man wirklich guten Schnaps brennt.
Genau, haben wir schon vor 20 Jahren gemacht, genau.
Und um über Adamas, persönliches Empfinden, aber auch über seine militärische Strategie wissen wir auch schon einiges mehr. Ich finde es nachvollziehbar, wie er hier handelt, aber ich glaube, dass er nämlich eben sagt, wir brechen das Tribunal ab, wir haben im Grunde sowas wie Scapegoat, Sündenbock, genau, also ein einfaches Opfer gefunden, was quasi die Schuld trägt oder die Schuld übernimmt, den wir auch so der Öffentlichkeit präsentieren können, so von wegen, ach guck mal hier, der kleine Fähnrich hat zufällig hier die Luke aufgelassen und deswegen konnte eben auch ein Zylonier eindringen und aus dem Waffenlager hier die Bomben klauen. Ich verstehe, warum er das tut, aber ich glaube, die Folge oder das Drehbuch lässt schon offen, wie wir das finden sollten. Ob wir davor sitzen und denken, ja gut, go for it, Adama, oder ob wir da sitzen und denken, Ja, genau. Du hast, dir ist der unmittelbare Frieden, das unmittelbare Zusammenhalten der Crew gerade wichtiger als tatsächliche Gerechtigkeit.
Ja, aber das ist tatsächlich auch mein moralisches Dilemma mit dieser ganzen Geschichte. Und das ist natürlich aber auch Absicht, dass wir da vorgestellt werden und dass wir aber auch ohne Lösung, also da zurückgelassen werden. Das ist eigentlich auch, finde ich, das Gute an dieser Folge, dass wir eben uns selber eine Meinung bilden müssen und weder eine Bestätigung noch eine Gegenbestätigung quasi bekommen. Also grundsätzlich finde ich ja gut, wenn das Ganze losgeht, dass er sagt, wir brauchen ein Tribunal und wir brauchen eine unabhängige Untersuchung. Ja. Auch unabhängig vom Militär. Das ist ja das, was Hadrian fordert. Ja. Und das finde ich ja grundsätzlich gut. Ich fand es aber auch überraschend, dass er dem zugestimmt hat, weil in dem Moment, in dem er dem zustimmt, gibt er ja sämtliche Kontrolle ab. Das ist aber natürlich auch was, was gebraucht wird, wenn es wirklich eine unabhängige Untersuchung sein soll.
Na klar.
Mir war nicht klar, dass das Tribunal, also auch, dass man das Wort Tribunal gewählt hat. Tribunal ist ja immer negativ konnotiert. Also, weißt du, man hätte ja auch von, ich weiß nicht,
einem Schiedsgericht,
Gericht sprechen können oder was auch immer. Also, aber Tribunal klingt halt immer nach Verfolgung. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass mir auch nicht klar war, dass dann eine Gruppe von anderen Leuten, von den anderen Schiffen involviert sind.
Wer sind die eigentlich?
Ja, das war so ein bisschen so, also mir war das irgendwie, weil ich habe halt gedacht, wenn sie sagt, sie macht deswegen, das war nämlich das, was ich nämlich gedacht hatte, also sie meinte, eine unabhängige Untersuchung und dann liegt quasi die komplette Kontrolle bei ihr und dann dachte ich, das ist aber auch heikel, wenn sie die alleine hat, weil dann hat sie ja keine Kontrollinstanz, das war mal so mein Gedanke.
Ja.
Aber ihre Kontrollinstanz wäre ja dann theoretisch dieses Tribunal, also dann wird es ja wieder Sinn ergeben. Aber das war so ein bisschen so schwammig und so ein bisschen, ja.
Ich wartete auch darauf, dass sie irgendwann mal ein Veto einlegen oder sagen, naja, die Frage können sie aber so nicht stellen oder lass uns das irgendwie nochmal umformulieren, aber da passierte eben nichts und also seitens dieser drei Mannequins und zwei Herren und eine Dame, die da hinten eben saßen, sie, die eine in dem Tribunal sitzt, vielleicht auch den Vorsitz innehält, sagt dann am Ende auch nochmal ein, zwei Sätze, aber der Rest schweigt sich ja schön aus. Die sitzen nur
so. Auch keiner von denen hat auch eine Militäruniform oder so an. Ja. Das heißt, die sehen alle aus, als wären das Zivilisten.
Ja.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die wurden so ein bisschen so als, ich weiß nicht, so Pencil-Pusher, weißt du, so ein bisschen so also Leute dargestellt, die nur irgendwie im Büro am Computer sitzen und keine Ahnung haben vom richtigen Leben. Und dann hast du da eben jemand, der hat eine Militäruniform, der kennt sich aus, weißt du, wie Hadrian. Und dann hinterfragen die das auch gar nicht. Also alleine schon diese Autoritätshörigkeit, die du hast, wenn jemand, der halt einfach Militär ist, da diese Untersuchung macht. Also die waren für mich kein gutes Korrektiv. Oder sie sind wirklich der Meinung gewesen, die Hadrian auch war. Also ich weiß es nicht. Ich fand das, ja. Aber
die ganze Beauftragung von Hadrian finde ich finde ich wirklich problematisch, weil sie ist ja auch, was ihren Rang betrifft, relativ weit unten angesiedelt. Sie hat zwar eine verantwortungsvolle Position, aber sie ist eben auch ein besserer, ich möchte nicht sagen Hausmeister, aber jemand, der eben für die Wartung des Schiffes zuständig ist, die eben aufpasst, dass die richtigen Türen verschlossen sind und so weiter. Und sie hat, glaube ich, auch keine innige Kenntnis von militärischen und politischen Strukturen. Und sie wird ja auch, ich glaube, mehr als einmal in dieser Folge daran erinnert, was für ein kleines Licht sie ist. So von wegen Sergeant. Erinnert sich mal nicht, vergisst mal nicht, wer höher im Rang ist als sie.
Aber als Mistress of Arms, übrigens immer, wenn ich Mistress höre, muss ich an He-Man denken.
Ja.
Aber,
wir haben sie auch Mistress so genannt, in der Folge wird sie Master
of Arms genannt. Ja, als Master of Arms. Also ist sie da nicht zuständig für alle Waffen? Das ist doch eigentlich schon ein sehr verantwortungsvoller Posten.
Ja, schon, ne? Aber sie wird ja regelmäßig daran erinnert, dass sie eigentlich nur kleines Licht ist.
Ich habe das gar nicht so wahrgenommen wie du. Also natürlich ja, aber so, dass es so ständig ist irgendwie.
Nee, nicht ständig, aber ausreichend, finde ich.
Ja, okay.
Dennoch, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen, weil ich natürlich nicht so viel verraten möchte vorab, wie sich das noch weiterentwickelt. Zum anderen, wie ich darüber fühlen soll, weil ich finde, die Folge macht sich da so ein bisschen leicht, insofern, als dass sie nur als sehr bedingt kompetent gezeichnet wird und wir eben auch davon wissen, dass sie schon mehrfach nicht besonders gut war in ihrem Job, dass sie fahrlässig mit Passwörtern umgeht, auch gerne mal ins Waffenlager Leute ein- und auslässt, die da nicht hingehören und auch gerne mal fünfe gerade sein lässt, wenn es dann eben heißt, da sind gerade sehr viele Menschen ums Leben gekommen, weil der Zugurt an dieser Sonde da nicht festgemacht war. Das ist sicher nicht allein ihre Schuld, also noch nicht mal ihre Hauptverantwortlichkeit.
Ja,
richtig, aber es sollte nicht ihr Job sein und so sehen wir sie eben zwei Folgen zuvor, wie sie auf eine Dame zugeht und sagt, sowas darf nicht wieder passieren, was soll das denn eigentlich? Und ich denke mir, also zumindest eine Teilverantwortlichkeit trägst du ja auch.
Also es fing zumindest schon mal gut an mit diesem unabhängigen Tribunal, da dachte ich mir so, oder unabhängige Untersuchung. Wobei ich ehrlich gesagt gedacht habe, als sie am Anfang dann zu ihm meinte, ja, aber dann brauche brauche ich eine unabhängige Untersuchung. Und er so, okay. Und dann erklärt sie ja eben, ja, ich muss dann also auch quasi entscheiden können, bla bla. Und ich dachte, sie fragt ihn quasi durch die Blume, ob sie einfach Leute auch töten darf.
Was?
Ja, weil ich dachte, das war so komisch formuliert, dass ich gedacht habe, so nach dem Motto, also so nach dem Motto, wenn es dann hart auf hart kommen sollte und ich keine Ahnung, irgendwen da und einer flieht oder so, darf ich den auch erschießen, so nach dem Motto. Also irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich da, ich weiß nicht. Ich fand diese ganze Unterhaltung, ich habe irgendwie gedacht, da läuft noch eine zweite Unterhaltung unter der Oberfläche irgendwie, dass sie noch irgendwie was anderes fragt. Aber weil es war dann vielleicht doch nicht so.
Ich merke gerade, ich habe mich der Rolle völlig, völlig anders genähert. Du siehst sie als Person in einer sehr verantwortungsvollen Position, diesem militärischen Komplex. Ich denke bei Master of Arms immer nicht an He-Man, nicht an Master at Arms, der heißt ja, glaube ich, so bei He-Man, sondern ich denke an M in den Bond-Filmen.
Der aber ja, ist auch super wichtige Rolle.
Der ist super wichtig, aber der hat keinerlei keinerlei Verfügungsgewalt. Der ist halt der Typ, der für die Ausstattung von Bond zuständig ist, der eben sagt, hier guck mal, hier ist die neue Waffe und hier haben wir einen Kugelschreiber mit einer mit einem Betäubungsfall drin und hier ist ihr neuer Aston Martin mit neuen Schussgeräten installiert und ich denke, aber den würde man doch auch nie, wenn es, sagen wir mal, so eine interne Ermittlung gäbe, würde man doch auch nie M aus der Bond-Reihe, der macht denselben Job, dazu abbestellt, dieses Tribunal oder diese.
Wer weiß, was der da für Kompetenzen hat. Ja, aber okay, ich verstehe. Ja, jetzt verstehe ich
da
aber auch,
ich
wie
so
du das einordnest, weil
ich sehe das tatsächlich
doch irgendwie ein bisschen anders. Also ein bisschen Kompetenz habe ich ihr dann doch.
Ja, klar, ich übertreibe jetzt auch. Ja.
Okay, na gut.
Sie wirkt ja aber auch super tough tatsächlich.
Es fängt also gut an, finde ich, grundsätzlich. Der Gedanke ist gut und her. So. Er sagt dann ja und dann denke ich mir so, okay, gut, dann warten wir mal ab. Und dann kippt das ganze Jahr. Und ich finde tatsächlich, dass er dann so ein Stichwort wie Hexenjagd bringt.
Ja,
sie mag sich verrannt haben in ihren Theorien, aber trotzdem ist ihre Theorie nicht völlig absurd. Also das könnte ja durchaus auch so gewesen sein. Ich meine, sie unterstellt es ja dann Adama. Und dass dann Adama aber sagt, okay, jetzt brechen wir das hier ab. Das würde für mich als Tribunalmitglied, Zivilist, der da sitzt und keine Einsprüche die ganze Zeit gemacht hat, würde das so aussehen, als würde derjenige, der schuld ist, absichtlich die Untersuchung abbrechen, damit er eben nicht beschuldigt und verurteilt werden kann.
Genau.
Ich finde das hier enorm schwierig einfach, weil es auch einfach, das sieht einfach so schlecht aus und dass sie das aber einfach so akzeptieren.
Ja, total.
Und ich meine natürlich, gibt es ja dann dieses Stand-off zwischen den Soldaten, weil sie sagt, verhafte Adama und Adama sagt, verhafte Hadrian. Und dann entscheidet sich ja der junge Soldat oder der Soldat dann für Adama. Hm. Wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken, Adama hat so viele Jahrzehnte gedient und zwar mit gutem CV und Auszeichnung und so weiter. Dem traue ich das nicht zu. Also der hat quasi schon, und der hat irgendwie 50 Jahre mehr als Hadrian. Also ich finde das schwierig.
Du hast ja recht. Der untergräbt einen juristischen Prozess. Kennst du eine Frage der Ehre?
Lange her, dass ich den gesehen habe.
Es ist für mich so ein bisschen so, da ermitteln ja Demi Moore und Tom Cruise gegen einen General gespielt von Jack Nicholson. Und es wäre für mich so ein bisschen so, als würde der dann am Ende da im Zeugenstand sitzen. Und wir wissen ja, worauf es hinausläuft. Jack Nicholson ist der Baddie.
So, jetzt hiermit ist dann genau die Gerichtsverhandlung abgebrochen.
Genau, es gibt ja diesen legendären Satz damit. Die Wahrheit, sie können die Wahrheit gar nicht ertragen. Und das ist so ein bisschen, als ob in dem Moment Tom Cruise sagen würde, okay, dann lieber nicht, dann brechen wir das hier ganz hier mal ab.
Also das ist, ich finde das enorm problematisch. Und da, also das ist eine wahnsinnige Rufschädigung. Und ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, was Adama sich in dem Moment dann dabei denkt, weil warum kann der das nicht ausspielen lassen? Hat er dann Angst, dass er verhaftet wird? Weil man müsste ihm das ja erst beweisen.
Ja. Es ist, für mich ist auch seine Motivation nicht ganz klar. In dem Moment. Ich finde,
es soll uns ja verkauft werden, als er ist der Einzige, der moralisch richtig und rechtlich richtig auch ist, weil dann wird ja noch ins Boot geworfen. Sein Vater war ja Anwalt für Zivilrecht, nicht für Rechte. Also wie sagt man, für Menschenrechte. Und also da wird die moralische, ganz große moralische Keule halt rausgeholt. Und er hat von ihm so viel gelernt. Und das heißt, er steht also auch quasi für Menschenrechte und was weiß ich, Freiheit, Sprachfreiheit, ja, was nicht, ja, alles. Also ja, diese ganzen Amendment-Ding und so. So. Und wenn er dann sagt, also das, so wie das hier läuft, ist aber nicht menschenrechtlich angemessen und so. Und nur weil ich dann mein Recht in Gebrauch nehme, zum Beispiel auch nicht auszusagen, heißt es nicht gleich, dass ich schuldig bin. Also, und dann wird uns soll halt suggeriert werden, dass er halt mehr Ahnung hat als Hadrian und deswegen ist er der Gute. Und das, wenn er dann das abbricht, dann ist es auch kein Problem, weil er ist ja derjenige, der Ahnung hat vom Recht. Und
ja,
das,
ja.
Also ich finde das ganz, ganz, ganz schwierig hier.
Das ist auch ganz schwierig. Das hat auch Ron Moore in einem Interview im Nachgang zu dieser Folge gesagt, dass er will keine eindeutige Antwort geben. Er hat gesagt, er will dezidiert dabei hier nicht als denjenigen darstellen, der die richtige Entscheidung trifft in diesem Moment. Das hat nicht Ron Moore gesagt, das sage ich jetzt. Ich glaube, es gibt genug Anhaltspunkte, um Dahmers Entscheidung, die jetzt sehr verkürzt ist, das läuft alles in eine schlechte Richtung, gerade brechen wir das mal lieber ab, zu rechtfertigen. Nämlich insofern, dass man sagt, okay, diese ganzen Befragungen, das läuft doch alles scheiße, weil die decken alle Chief Tyrell, weil der sich heimlich nachts mit Boomer, Sharon Valery in der Waffenkammer trifft, damit die beiden da ihr Techtelmechtel fortführen können. Das könnte man dann eben auch so sehen, ja, von wegen die ganze Ermittlung ist quasi dadurch sabotiert oder verunreinigt oder wird kaputt gemacht, weil die eben alle Falschaussagen treffen gegenüber Hadrian, weil die ihren Boss schützen wollen, weil der eben ein unerlaubtes Techtelmechtel hat und Hadrian eben annimmt, die schützen ihren Chef, weil der Dreck am Stecken hat, weil der irgendwie heimlich hier für die Zylonen spioniert und so weiter. Insofern könnte man sagen, okay, Adama zieht hier gerade mal im Netz so mit die Reißleine, um einen Prozess, der eh schon gerade vor die Hunde geht oder in eine schlechte Richtung läuft, zu stoppen. Aber davon weiß er damals nicht. Und
Hadrian nicht, meinst du ja, Hadrian nicht.
Davon weiß Hadrian nicht, davon weiß genau. Und zum anderen konnte man natürlich auch sagen, wieso reißt er da nicht auf eine andere Art und Weise das Ruder rum?
Warum sagt die einfach eher, dass die eine Affäre haben? Ich meine, das ist ein offenes Geheimnis, das weiß jeder.
Ja,
das hat ja auch. Und das ist das eine. Und dann warum, Entschuldigung, ich bin hier am Gestikulieren. Und warum sagt der junge Ingenieur, der Schuld bekommt.
Sinus oder so heißt er.
Warum nimmt der diese Strafe im Kauf? Also so sehr ich meinen Chef auch mag, aber ich würde doch nie im Leben eine Gefängnisstrafe von, ich weiß nicht wie viel Jahren vielleicht sogar, Monaten, wie auch immer, auf mich nehmen. Für sowas, der muss ja dann doch geahnt haben, dass die Strafe vielleicht doch nicht so hoch ist. Also ich verstehe das gar nicht, dass der da überhaupt das mit sich machen lässt.
Ja, da kann ich eben auch nicht mehr folgen. Vor allem, weil eben, wie du auch bereits gesagt hast, das ist schon, ich möchte nicht sagen, die Serie hat das mittlerweile als Running Gag etabliert, aber es ist schon so eine Art wiederkehrendes Motiv, dass Tyrell und Boomer, also Sharon, immer wieder darauf angesprochen werden, dass jeder von ihrer Affäre weiß. Jeder. Also zumindest Leute, die ein bisschen was zu sagen haben. Und auch Hadrian sagt ja dann, ist es nicht so, dass sie irgendwie bla 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 unerlaubte Beziehungen pflegen? Und ich denke mir, ja, warum sagt sie das denn nicht früher? Decken sie ihren Chef dafür, dass er für die Zylonen spioniert? Oder wollen sie nicht viel mehr verschleiern?
Und was ist denn die Strafe, die potenzielle Strafe für Tyrell, wenn er tatsächlich dann zugibt, okay, er war halt abwesend. Ich meine, dann kriegt er vielleicht, er kriegt irgendwie was weiß ich, eine Abmahnung oder was auch immer, ja. Aber ich glaube nicht, dass also sinngemäß, ich weiß nicht, wie das heißt, aber ja, er kriegt nicht gleich lebenslänglich dafür, weißt du, was ich meine?
Ja,
er wird dann vielleicht, oder vielleicht verliert er einen Rang oder sowas, aber das sind Dinge, ich glaube, damit könnte ich leben, ich verstehe halt einfach nicht, weshalb nicht irgendeiner von denen mal die Wahrheit sagt. Und vor allen Dingen, das wäre dann tatsächlich Adamas Aufgabe gewesen, finde ich, als Anführer auch, zu sagen, okay, Moment mal, das läuft ja alles in eine falsche Richtung. Meine Vermutung ist folgende. Ja, und dann können wir über den Rest reden, so. Aber das macht er ja nicht. Sondern er wirkt es einfach ab und das sieht halt einfach richtig, richtig schlecht aus für ihn.
Das sieht richtig schlecht aus für ihn. Ich finde, es sorgt für ein wirklich gutes Finish. Damit meine ich jetzt nicht, dass Tyrell die Affäre mit Boomer oder Sharon abbricht. Aber wir haben wieder so einen Moment, wie wir ihn auch schon zwischen Dahmer und Kara Thrace zwei Folgen zuvor hatten mit Verlass mein Quartier, bevor ich dir alle Knochen breche. Einen ähnlichen Moment haben wir eben zwischen Dahmer und Tyrell, der sagt so, du hast Scheiße gebaut und ich weiß es, aber ich kann nicht auf dich verzichten. Aber
ich finde halt so krass. Ja, aber was ich halt, also ich habe hier mehrere Dinge noch, und zwar zum einen bei der Sachlage, wie sie jetzt ist und nachdem er ja den Prozess abgebrochen hat, ist das Smarteste, was er wirklich tun kann, finde ich, tatsächlich dann diesen jungen Ingenieur als Sündenbock offiziell laufen zu lassen, weil die brauchen einen Sündenbock. Es ist so viel Unruhe und Angst und Paranoia jetzt in dieser gesamten Gesellschaft, dass man da eine Lösung braucht.
Ja.
Und deswegen kann ich verstehen, dass er hier auch nicht sagt, okay, wir brauchen jetzt hier Gerechtigkeit oder so. Nee, wir brauchen was, was auch für die Öffentlichkeit eine Lösung ist und was wir der Öffentlichkeit auch als Lösung verkaufen können. Damit hier einfach Ruhe ist im Kapuff. So. Und das verstehe ich. Und deswegen, also man würde ja eigentlich denken, okay, moralisch, hohes Ross und so, er sollte eigentlich derjenige sein, der dafür sorgt, dass moralisch alles gerecht ist.
Ja.
Und ja, und das macht er halt nicht, sondern ihm geht es halt in erster Linie darum, wie kann ich dafür sorgen? Also und die Frage ist halt auch, was ist seine Motivation? Also er ist natürlich Anführer, er möchte, dass alle auf seinem Schiff ein verhältnismäßig gutes Leben haben, genug zu essen, genug zu trinken und dass da einfach Ruhe ist, dass da keine politische Revolution oder sonst irgendwas. So, und wie macht man das dann halt? Und das ist eben, ja, so zum Beispiel.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob seine militärische Berufserfahrung am Ende dafür sorgt, dass es eben, dass ihm das eben egal ist, ob es gerecht ist oder nicht, weil das ist nicht wichtig.
Ja.
Wichtig ist nur das Endresultat und das ist, ich brauche hier wieder Ruhe.
Ja.
Und ja, ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen, das ist, glaube ich, so aus so einem Militärdenke. Also das Resultat ist halt wichtig.
Genau, der Zweck heiligt die Mittel ist, ich finde in dem, wie gesagt, ich finde es nachvollziehbar. Ich finde es nachvollziehbar von seiner Warte. Ob man jetzt damit happy ist von Seiten des Publikums, also der Zuschauerin, des Zuschauers, das ist natürlich eine andere Frage, auf die es keine klare Antwort gibt. Das hat ja Moore selber auch gesagt, aber das hätte er nicht mal tun müssen in diesem Interview, das ich gelesen habe, weil das macht die Folge auch ganz, ganz klar, dass wir hier nicht sitzen sollen, denken sollen, yeah, cool, gut gemacht, weil dafür ist auch das Ende zu sehr ein Downer. Also ich meine, das ist ja Downer auf Downer auf Downer. So das Tribunal, der Prozess, die Ermittlung wird abgebrochen, dann wird noch Tyrell gefaltet und dann geht Tyrell zu Boomer und sagt, unsere Beziehung ist vorbei, ich möchte die so schnell nicht wiedersehen. Ende der Folge und ich denke mir, wow. Also da geht keiner raus und sagt, frack, yeah.
Ich fand ja dann am Ende auch tatsächlich das Gespräch zwischen Adama und Tyrell, das fand ich natürlich super. Tyrell kann ich ehrlich gesagt schlecht einschätzen. Der ist nicht dumm, der wirkt am Anfang ein bisschen dumm, aber der ist nicht dumm. Der ist halt schwanzgetrieben, sorry. Es ist halt so, ein bisschen so.
Ja.
Also, ich weiß es nicht. Es ist, ich fand das Gespräch tatsächlich sehr gut. Da haben wir halt wieder Zweck heiligt der Mittel oder nur das Resultat zählt. Ich brauche dich, du bist der einzige Ingenieur, den wir von der Kompetenz her, die du hast, hier an Bord haben. Und deswegen kann ich mir nicht leisten, dich jetzt irgendwie zu schassen. So. Und das Wichtigste, was du machen sollst, ist, meine Flieger am Fliegen zu halten. Und das ist deine Aufgabe, Punkt. Und alles andere ist egal. Und dann fand ich aber auch krass, dass er eben gesagt hat, ja, und du wirst jetzt eben mit den Konsequenzen deiner Entscheidung leben müssen. Und deine Entscheidung war, du konntest deinen, apropos Schwanz getrieben, du konntest also deinen, was sagt er, den Reißverschluss in der Hose fly.
Ja.
Also du konntest irgendwie die Hose nicht zulassen. Und deswegen, wirst du halt damit leben müssen, dass ein unschuldiger Untergebener von dir halt im Gefängnis sitzt. Und zwar für dich. Und ich fand irgendwie, das hatte schon Impact.
Ja, natürlich.
Also, das war schon krass. Aber das ist natürlich, so stelle ich mir irgendwie Adama aber auch vor, also so stelle ich mir vor, dass Lee erzogen wurde. So nach dem Motto, und du musst jetzt mit den Konsequenzen deiner Entscheidung leben. Und das ist schon, das ist sehr harte Schule. Jetzt ist in dem Fall natürlich er nicht mit ihm verwandt, aber ja, es ist, ich weiß es nicht. Ich fand das irgendwie, ich fand auch gut, dass er das genauso auch gesagt hat.
Es ist, wenn man viel Star Trek geguckt hat, wie wir, oder viel Star Trek gemacht hat. Genau, viel Star Trek gemacht hat, wie Ron Moore, schon einfach auch nochmal eine ganz klare Abgrenzung davon, diese ungelösten Konflikte und auch unbeantworteten Fragen. Und das gibt uns natürlich hier ordentlich Diskussionsstoff, aber ist auch nicht, wie in diesem Fall, befriedigend aufzulösen. Also zumindest hier am Ende dieses Gesprächs, was wir heute führen. Wir haben ja auch noch 70 vor uns, deswegen
gibt es
noch
eigentlich Zeit. Aber das ist ja dieses klassische, also Recht ist nicht Gerechtigkeit, weil man ja immer sagt, dieses, dass man eben vor Gericht dann auch gerecht, dass es gerecht zugeht. Nee. Also du kannst Recht bekommen, aber es kann nicht gerecht sein.
Ja.
Und das ist eben so ein bisschen, also ich finde halt gut, hier wird halt nochmal zusätzlich etabliert, das, was wir eigentlich schon wissen, dass er damals halt so ein ganz anderer Führungstyp ist, als den wir aus anderen Sci-Fi-Serien Star Trek zum Beispiel kennen. tatsächlich auch ein anderer Typ, zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, welche andere Sci-Fi-Serie mir noch einfällt ad hoc, wo auch so eine militärische Struktur herrscht, dann denke ich an Stargate zum Beispiel. Mhm. Und da ist ja aber die Führungskraft auch, hat auch einen etwas softeren Touch, sage ich mal.
Du meinst hier Richard Apropos, Dean Anderson, der MacGyver spielt?
Nee, den Vorgesetzten mit der Glatze. Okay. Ich habe vergessen, wie er heißt.
Ich habe die Serie nie geguckt, ja.
Ach, okay.
Grüße an alle Menschen da draußen, die Stargate-Podcasts machen. Schreibt uns gerne an.
Ja, shame on me. Ich habe gerade vergessen, wie heißt er denn? Ich weiß, wie er heißt auch. Aber naja, auf jeden Fall, der ist aber auch eben genauso hoher Militärrang, Karriere, also eigentlich vergleichbar so. Naja, aber ich musste übrigens auch ein bisschen schmunzeln, als dann, als Hadrian ihn fragte, warum er denn es zugelassen hätte, diese Beziehung. Und als er dann meinte, I have a soft touch.
Ja, ja.
Ich dachte so, F you, ja.
Liebe das. Das ist tatsächlich, es gibt in jeder Folge bisher mindestens einen Moment, in dem ich dachte, oh, das ist, also wenn, das ist kein, oder fast niemand anders spielen können als Edward Ormus. Ja. Das ist so, I have a soft touch. Ich bin ein Softie.
Ja, wunderbar. Ja, naja, also ich finde das eigentlich ganz gut. Tatsächlich, dass dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob Tyrell und Boomer voneinander lassen können irgendwie. Mhm. Die sind ja doch irgendwie immer wieder, haben sie doch immer wieder zusammengekommen. Mhm. Irgendwie diese Beziehung, ach, ich weiß es auch nicht. Aber zumindest verstehe ich Boomer, die eine Erklärung haben möchte, weil die hätte ich auch gewollt.
Ja,
einfach
ja.
Schluss zu machen und dann zu gehen, das fand ich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen so ein Campout, so ein bisschen feige auch. Dann hat er sie ja auch erklärt und ist ja auch wütend geworden, hat sie angeschrien, was eigentlich auch ungerecht ihr gegenüber war. Aber das hat es dann zumindest etwas klarer gemacht.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ihre Reaktion ist auch irgendwie, bin da irgendwie so ganz unzufrieden. Und das Allerkrasseste war dann, dass dann plötzlich Schluss war.
Ja.
Ich dachte, was? Hier muss doch alles noch gelöst werden. Wir haben keine Lösung. Ich dachte, wir kriegen vielleicht noch eine Lösung, irgendwie was mit dem Tribunal. Wissen überhaupt die Leute, dass er das abgebrochen hat? Weil Roslyn hat ja dann auch gesagt in der Pressekonferenz, dass die jetzt abgeschlossen ist, die Untersuchung, oder abgebrochen wurde. Und aber hat auch nicht gesagt, dass er die abgebrochen hat oder so. Also es steht so, lässt sie so dastehen, also als ob das irgendwie nicht er gewesen wäre, sondern man hätte jetzt das müssen oder so. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie, ich weiß nicht. Mir ist auch nicht ganz klar, was die Öffentlichkeit da eigentlich weiß.
Okay.
Aber dass dann eben Schluss war nach dieser Diskussion, so jetzt ist zwischen uns Schluss und dann ist plötzlich die Serie zu Ende und ich dachte, okay, wow, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir hier keine Lösung bekommen und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass wir hier an dieser Stelle dann auch einfach einen Cut machen. Einfach wirklich so ein Cold Cut und,
ja,
und Outro. Und das finde ich irgendwie geil.
Die Fragen,
also ich fand das super.
Die Fragen kann ich natürlich nicht beantworten, selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht wollen. Wo ich glaube, die Serie besser wird, und ich glaube, das zählt nicht als Spoiler, ist eben im seriellen Erzählen tatsächlich. Mhm. Es war einfach, und hier wieder so ein bisschen hinter die Kulissen, aber ich glaube, ich habe es auch schon mehr als einmal erwähnt, ein großes Anliegen seitens der Network Executives, dass man eben meistens schon so die Storyline der Woche hat. Und ich finde, wir hatten das jetzt auch schon zweimal zuvor mindestens, dass ich fast gesagt habe, solche Geschichten sind zu groß für eine einzige Folge. Weil man, hier muss man wirklich ein komplett neues Szenario mit neuen Nebenfiguren entwickeln und eine abgeschlossene Gerichtshandlung zu erzählen oder ein Gerichtsdrama innerhalb einer Serie, die eigentlich nicht bekannt ist dafür, wie keine Ahnung, Perry Mason oder Matlock oder Boston Legal, der hier den Fall der Woche zu behandeln, das ist schwierig. Und da merkt man eben auch, wie sie wirklich ackern müssen, um das alles unterzubringen. Ich finde es letztendlich befriedigend, rundum befriedigend. Ich meine, die Geschichte ist abgeschlossen, aber sie hinterlässt einen eben mit offenen Fragen. Und ich glaube, in späteren Staffeln, ohne jetzt zu sagen, da kommt nochmal so ein Gerichtsprozess, aber der zieht sich dann eben über 3 oder über 6 Folgen, hätte dieser Folge schon gut getan, wenn man gesagt hätte, okay, wir bereiten schon mal den Boden dafür in einer vorhergehenden Folge, dass man sagt, irgendwie die Führungsspitze denkt über ein unabhängiges Ermittlungstribunal nach. Also sagen wir mal, das Attentat wäre in einer früheren Folge passiert, das drüber nachdenken und dann wäre man nochmal in 2 Folgen später darauf zurückgekommen, hätte gesagt, wir haben endlich die 3 Leute gefunden, die 3 Mannequins, die da sitzen und darüber befinden, über die Ermittlungsarbeit von Sergeant Hadrian. Und hier wirkt es alles so schon sehr, sehr gequetscht, aber ich glaube, das war einfach, weil man auch, weil Battlestar Galactica, also die Serie, noch nicht die Freiheiten hatte, um zu sagen, nee, das ist jetzt, wir etablieren jetzt mal ein paar neue Nebenfiguren und einen neuen Handlungsstrang und lassen uns dafür einfach mal ein bisschen Luft, ein bisschen Zeit. Und es fühlt sich schon sehr, sehr komprimiert an.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte auch das Gefühl, es ist schon sehr, sehr viel auf sehr engen Raum zusammengequetscht. Am Ende übrigens auch die Antwort von Boomer, Das ist die einzige Antwort, die du kriegen wirst, wenn das nicht auch mal ein Metamoment für uns war, weil ja, das ist offensichtlich auch die einzige Antwort, die ich kriegen werde. Ja. Und das war ja aber auch keine Antwort. Also man weiß jetzt immer noch nicht, wer jetzt eigentlich diese Tür offen gelassen hat und ob es Absicht war oder nicht. Also wir wissen eigentlich gar nichts.
Ich glaube schon, dass die Folge sehr klar darauf verweist, dass sie das war. In einem ihrer Momente, in denen sie wahrscheinlich wieder ferngesteuert war.
Ja, das wäre meine Vermutung gewesen, aber dann ist sie dessen sicher selbst nicht bewusst.
Nein, ist sie nicht. Aber das wissen wir.
Ich meine, sonst wird
sie nicht irgendwie nasse aufwachen in ihrem Schiff und denken, wo bin ich, verdammt nochmal, wie bin ich hier hingekommen? Ja, ich bin komplett verzweifelt. Hier, Chief, du musst mir helfen.
Ja, also das war eigentlich die Hauptgeschichte dieser Folge im Grunde. Aber wir hatten ja dann, du hast ja von drei Handlungssträngen gesprochen, wir haben ja dann tatsächlich noch einen kleinen Handlungsstrang mit
ein Bolter. Ein Bonus-Geist haben wir hier noch. Einen kleinen Kopfkino mit Bolter. Ich glaube, im Fernsehen wird die Six in seinem Kopf immer Head Six genannt oder Internal Six. Ich finde Head Six ein bisschen besser und ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt ab sofort sie auch so als solche benennen oder Kopf Six meinetwegen. Also jedenfalls bei einem Besuch auf der Krankenstation mutmaßt Kara, also Starbuck gegenüber Bolter, dass der Attentäter den Zylon-Detektor zerstören wollte. Bolter will daraufhin seine bisherigen Prototypen zerstören oder er sagt zumindest irgendwie, ich gehe zurück ins Labor und mache alles kaputt, wird aber von Head Six aufgehalten. Sehr brachial, muss man sagen. Das kriegt natürlich nur er mit. Wahrscheinlich auch ein großes Vergnügen für die Menschen, die in dem Moment an ihm vorbeigehen.
Ja, ich frage mich auch mittlerweile, was die einfach von ihm denken, weil ich hatte ja seine komische Reaktion gegenüber Roslyn ja schon wegerklärt mit, die wird sich wahrscheinlich denken, der ist halt ein bisschen komisch. Ich glaube, der hat ja einfach diesen Ruf, also ein Genie ist halt immer ein bisschen komisch. Jetzt kommt es immer öfter vor, dass der eben diese Momente hat, wo der so rauszoomt und vielleicht auch eine Hand gehoben hat oder steif irgendwie sich gegen die Wand drückt oder so.
Hetzig stößt ihn gegen die Wand und wirkt ihn.
Ja, ja.
Ich meine, wie sie.
Genau.
Ich glaube, er kann glücklich sein, dass zu dem Zeitpunkt keiner durch den Flur läuft, aber.
Ja, tut es ja. Der eine Soldat, der beobachtet ihn ja auch dann so komisch.
Ja, als
der
Händchen hält, ja.
Starre, aber er sagt nichts. Und er wird sich auch gedacht haben, okay, solange der nichts irgendwie Böses macht oder so. Naja, ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass es nur seine Einbildung ist. Und ich frage mich halt auch, wenn es nur seine Einbildung wäre, wie kann sie ihn denn dann körperlich festhalten?
Ja.
Aber natürlich geht das auch, wenn du eine Einbildung hast. Aber also ich glaube nicht, dass sie nur eine Einbildung ist. Ich glaube, da ist doch irgendwie...
Hetzig sagt, jetzt kannst du wieder ein bisschen spekulieren, die anderen zu lohnen wissen nichts von ihrer Existenz. Also von der Existenz von Head Six, also von Kopf Six. Ist das einfach nur gelogen? Oder, ich meine, es gibt ja mehrere Alternativen. Ist das jetzt einfach nur gelogen? Entspricht es der Wahrheit? Oder ist Bolter einfach psychotisch? Ja, ist einfach
wahnsinnig.
Ja, aber Head
Six ist doch eigentlich aber schon die Six, die was mit Bolter hatte. Ist es nicht die gleiche Six, die auch auf Caprica ist?
Ja, aber die ist ja mit zerstört worden. Die war ja in Caprica City und da fiel eine Bombe. Also
da war ich mir nämlich nicht ganz sicher. Okay.
Das ist der Ort, wo wir sie zuletzt gesehen haben. Und sie ist ein Ebenbild dieser Six, ja. Aber offenbar ja, die Six of Caprica, die war ja da.
Das würde ja dann gegen meine Theorie... Nein, das würde ja dann gegen meine Theorie sprechen, weil wenn das irgendwie eine Verknüpfung ist zwischen der aktuellen Six und Bolter, dann müsste ja die aktuelle Six das wissen. Und das tut sie ja angeblich laut Head Six nicht.
Ja.
Und ich meine, jetzt ist es ja so, die laden ja ihre Gedanken, Erinnerungen, was auch immer ja alles dann immer in das nächste Modell rein, bevor sie dann sterben. Da wäre es auch nicht ganz so unrealistisch, dass die dann quasi so ein Hintertürprogramm irgendwie aufmachen, wo dann ein Teil des Bewusstseins oder so vielleicht dann sich zu Bolter hinschleicht. Aber ich weiß es nicht. Ich finde es gerade, Also wahrscheinlich, ich glaube, die einfachste Erklärung ist, dass er einfach durchdreht. Aber es wäre die langweiligste Erklärung von allem.
Also
Six ist ja auch eine völlig unzuverlässige Erzählerin.
Ja.
Die lügt grundsätzlich immer. Also, weiß ich nicht.
Ich meine, die Six of Caprica in Caprica City, die zusammen mit Bolter da für das Verteidigungsministerium gearbeitet hat, die existierte ja. Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht, weil wir sehen ja auch, wie die unabhängig von Bolter agiert und zum Beispiel dieses Kind da umbringt. Versehentlich oder auch nicht. Das ist auch wiederum so eine, glaube ich, für alle Zeit eine ungelöste Frage. Aber die existierte ja schon. Die Frage ist eben nur, ist einfach Head Six jetzt die sich dort eingenistet hat? Also quasi eine Weiterentwicklung, einfach bloß in in Form eines Implantats vielleicht oder das alles.
Aber muss ja keine Weiterentwicklung sein, kann ja auch einfach nur quasi so eine Art zweite Kopie sein, die sich ab dem einen Punkt anders entwickelt, in andere Richtung entwickelt, genau.
Oder es bildet sich das Beute alles einfach nur ein, weil er so von Schuldgefühlen geplagt ist, dass er jetzt komplett wahnsinnig darüber wird.
Könnte, falls es sich herausstellen würde, dass quasi Bolter dann doch irgendwie so ein, also dass es eine Hetzix ist, die halt wirklich nur in dieser Programmvariante existiert, ohne Körper sozusagen. Wäre die Theorie vielleicht, ich weiß, du lachst jetzt, weil du denkst dir bestimmt, ach, das wird alles am Ende, es ist echt nur so simpel, er ist nur verrückt oder so.
Nein.
Aber es wäre ja dann interessant, apropos Gefühle, wenn dann die Sixty, das, von der ursprünglich dieser Gedanken, also dieser Stamm kommt, dieser Gedanken, also dieses Eingenistete quasi, ob die das vielleicht gemacht hat, weil sie gefühlstechnisch kompromittiert ist, weil sie hatte ja mit ihm eine längere Beziehung.
Ja.
Auf der anderen Seite reagiert sie dafür ein bisschen zu, obwohl die Tatsache, dass sie die ganze Zeit so aggressiv reagiert, ist natürlich auch, also sie ist ja gefühlstechnisch schon investiert in die ganze in ihn. So oder so. Ich weiß nicht. Es ist sehr interessant.
Du, ich habe auch jetzt, ich sag ja nicht, spekuliere mal drauf los, in Erwartung, dass du jetzt irgendwas sagst, von dem Treffer, genau so ist es, aber ich verrate es dir nicht. Ich finde auch jede Art der Deutung auch da an der Stelle legitim und wir hatten ja auch in der vorherigen Folge.
Ich meine, wir sind in Episode 6, also hallo.
Und wir hatten in der vorherigen Folge darüber gesprochen, dass sich ja Moore selber auch schon relativ früh in der Produktion dieser Serie dazu geäußert hat, dass eben auch jede Folge, jede Szene zwischen Giles Bolter und der Head Six so geschrieben ist, dass sie auf mehreren Ebenen funktionieren kann. Also du, ich, jeder Mensch im Publikum soll überhaupt nicht die Möglichkeit haben, sich an dem, durch das, was er oder sie da sieht, entschlüsseln zu können. Ja, genau so ist es jetzt. Das ist die definitive Antwort.
Ja, ja. Gibt es da nicht übrigens, ich glaube, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das wollte ich vorhin noch sagen, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, weil wir über Six diskutiert haben, es gibt doch auch noch den großen Unbekannten, oder? Mhm. Hatten nicht Six von einer, was weiß ich, gesprochen, dem sie Rechenschaft ablegen müssen? Also so eine Art Oberchef? Das hatten wir doch auch, oder?
Ja.
Ja, weil dann wäre ja dann noch eine Instanz quasi. Die Frage ist, ist das eine andere Six oder ist es irgendwie so eine Art über Zylone, so Mutter aller Zylonen, Vater aller Zylonen, ich weiß es ja nicht. Also da ist vielleicht noch eine Instanz, von der wir gar nichts wissen.
Also
ich müsste mir nochmal die erste Folge angucken, aber ich bilde mir ein, sagen sie nicht am Anfang, als sie sich doch dann da irgendwie, als dann da plötzlich alle auftauchen, so dieser große Überraschungsmoment, oh, es gibt mehrere Six, es gibt mehrere Five und was nicht alles. Und dann reden die doch zwischendurch, haben die doch auch so Szenen, wo die miteinander über ihre Pläne in so ganz vager Art und Weise reden. Und da reden sie doch auch von einem.
Die Szene müssen wir auch nochmal angucken. Das wird aber fürs Housekeeping nächste Woche.
Und das mit dem Wissen, dass ja diese ganze Serie, wie du schon erwähnt hattest, ja doch sich sehr mit Religion beschäftigt, jetzt bin ich wirklich verunsichert. Also wir müssen weiter gucken.
Okay. Ich habe jetzt auch zu dem allem nicht mehr sehr viel beizutragen, außer so ein paar Radnotizen, die ich mir über bestimmte Szenen gemacht habe.
Bisschen auf Easter Eggs habe ich gesehen, sehr schön.
Easter Eggs weiß ich nicht. Ich habe einen Goof entdeckt, genau wie du in der letzten Folge. Tatsächlich einer, der ich aber fand, sehr in your face war, und das war dieser, dass da bei Adama so ein Reader's Digest auf dem Tisch liegt, und den haben sie zwar beschnitten, also die Serien, die Buchseiten oder den Einband beschnitten, sodass es eben ein Oktagon bildet, aber im Einband steht eben immer noch Reader's Digest, da drauf auf dem Buchrücken irgendwelche Titel von Menschen, also Erdenbüchern, möchte ich mal sagen. Und das ist,
ja, aber das Witzige daran ist es ja, das ist ein Reader's Digest Condensed Books, sprich eine Reader's Digest Auswahlbücher.
Ja.
Kurze private Anekdote, das war die größte Enttäuschung meines Lebens. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber in irgendeinem Zusammenhang habe ich so, jemand hatte so eine Reader's Digest Bibliothek quasi, also so eine ganze Reihe, die haben ja auch alle die gleiche Farbe gehabt.
Genau.
Und ich habe gedacht, wow, geil, die ganzen Klassiker quasi. Ich habe mich schon alle Klassiker der Welt lesen sehen, und dann nahm ich eines von diesen Büchern in die Hand und guckte mir das so an und studierte das und so und habe dann festgestellt, dass da immer nur so irgendwie, keine Ahnung, dann waren immer mehrere Titel drin und immer nur so die ersten, ich weiß nicht, 40 Seiten oder 50 Seiten, und der Rest war einfach nicht drin. Und ich dachte, was ist denn das? Das ist wie so ein Katalog. Und da war ich so enttäuscht, dass ich gedacht habe, was sind das für ein...
Es war eine gekürzte Ausgabe, aber die war in der Regel schon zu Ende erzählt. Das ist so ein bisschen die analoge, glaube ich, Fassung von Blinkist einfach, die analoge Version. Natürlich nicht so krass gekürzt, die waren immer um die Hälfte gekürzt. Aber meine Erinnerung ist die, dass da schon mehr drin waren als jetzt nur 30, 40
Seiten. Ich weiß nicht, was ich dann in der Hand hatte. Also irgendwie, es war so ein bisschen, ja. Aber auf jeden Fall, deswegen finde ich es ganz lustig, dass das hier auch noch so eine gekürzte Version ist. Also nach dem, es ist natürlich auch so ein bisschen, ist es auch ein bisschen Shade, oder? Wenn es um die Intelligenz von der Dama geht, ich weiß es nicht.
Ja, total. Ich finde es merkwürdig, dass sie tatsächlich
zwischen Kiloware und wie das deutsche Auswahlbücher, also, sehr
ja,
gut.
Ja, genau. Ich finde gut, dass wir beide noch zu einer Generation gehören, die diese Reader's Digest Bücher kannten. Und
Bertelsmann oder so, wie die Bertelsmann, aber das weiß auch keiner mehr.
Richtig, das war aus der längst vergangenen Zeit. Aber ich habe das eben auch wieder erkannt. Ich verstehe es auch komplett, dass hier ein Requisiteur denkt oder eine Requisiteurin, ach cool, können wir mal für eine Szene nehmen. Dass dann aber die Kamera ein Close-Up draus macht, ist so ein bisschen... und dass sie dann
aber meinst du nicht, dass... Also du glaubst, es ist unbeabsichtigt?
Ich glaube, 2004 dachte irgendjemand, ach, so wenige Leute haben HD-Fernseher zu Hause, das wird schon keinem auffallen.
Ach so, okay. Ja gut, das kann natürlich
ich meine, das
sein.
Alte Problem, was wir jetzt natürlich auch haben, gerade mit vielen Serien, die in der Zeit rauskamen, ich bin froh, also ich bin glücklich darum, dass diese Serie zu Beginn dieser Zeit steht, als wirklich Fernsehen in HD produziert wurde. Das heißt, wir können heute visuelle Effekte sehen hier in dieser Serie, die auch einem Full-HD-Bild standhalten. Aber noch so 4-5 Jahre zuvor wurde einfach nicht für HD produziert. Und dann hast du eben so Serien aus späten 90ern oder frühen Nullerjahren und guckst sie und denkst dir jedes Mal, wenn ein Effektshot ist, so, ups, ich kann die Pixel quasi mitzählen.
Erstens und, das und zweitens siehst du auch immer alle Effekte. Also in Star Trek siehst du immer alle Prothesen und so. Das ist immer so, oh, okay.
Ich habe mir nicht viel notiert, außer so kleine Beobachtungen, die ich eben ganz süß fand. Ich fand zum Beispiel irgendwie dass diese erbelosen Shirts, finde ich, nicht viel verzeihen, weil Tyrell bzw. der Schauspieler ist eben nicht super buff, also ist eben nicht Lia Dama, muss man irgendwie ins Gym, glaube ich.
Ja, aber man muss nicht nur Lia Dama sein, sondern wir haben ja dann auch diese Szene gehabt am Anfang, Commander Adama hat ja auch dieses Shirt getragen. Und das war auch so ein bisschen so, okay.
Aber er ist ja auch schon, würde ich mal sagen, konservativ geschätzt doppelt so alt wie Chief Tyrell.
Klar.
Nur kurzes Shoutout an Colonel Ty, der bisher sehr wenig zu tun hat in dieser Serie, einfach für diesen netten Moment, nachdem er hier seinen Freund und Vorgesetzten rettet, dass die beiden sich eben noch so zuzwinkern, möchte ich es jetzt mal stark verkürzt beschreiben. Ich fand das eigentlich ein ganz, ganz hübscher Moment zwischen den beiden, weil er bekommt noch nicht viel zu tun. Ich fand diesen In-Camera-Trick ganz, ganz nett, als hier Head Six und Gaius Bolter da Händchen halten und ohne sich dabei irgendwie auf einen Trickshot, also visuelle Effekte berufen zu müssen, haben sie einfach dann die beiden gezeigt, wie sie so quasi hinter einer Säule vorbeigehen und diesen, wie nett das, Texas Switch gemacht. Na, sie verschwindet dann einfach aus dem Bild quasi, so ein In-Camera-Trick. Und man sieht dann eben, wie Bolter an der Hand rumspielt, die dann gar nicht mehr da ist und dann entsprechend auch irritierte Blicke erntet vor den Menschen, der ihm da im Gang entgegenkommt. Das fand ich auch noch ganz, ganz hübsch. Ansonsten, Witch Hunt ist mir eben, ich bin darüber gestolpert, weil es auch mehr als einmal in der Folge erwähnt wird und natürlich gerade durch das inflationär häufige Verwenden dieses Begriffes durch den jetzigen US-Präsidenten Donald Trump und auch den damaligen, also nicht damals 2004, aber 2016 bis 2020 US-Präsidenten Donald Trump natürlich komplett vergiftet ist. Also immer, wenn ich höre Witch Hunt, dann höre ich immer Witch Hunt. Also ich kann Donald Trump nicht nachäffen.
Ja, aber verstehe. Ja, klar. Ich meine, der Begriff wird hier natürlich verwendet, weil das ja bedeutet de facto, dass jemand Unschuldiges verfolgt wird. Also das ist ja das, was es implizieren soll. Naja, aber ich verstehe es, na klar.
Nee, auch vollkommen legitim und ich glaube auch gar nicht so ideologisch aufgeladen, wie es jetzt...
Nee, also zu dem Zeitpunkt nicht,
genau. Aber es ist ja wirklich, es wurde ja wie gesagt in einem inflationären Maße durch den jetzigen und damaligen US-Präsidenten benutzt, jedes Mal, wenn es so darum ging, dass er seine Steuererklärung offenlegen sollte, war es plötzlich, alles war eine Witch Hunt. Irgendwie Leute stellen ihm auf den Golfplatz nach und alles ist eine Witch Hunt. Und es ist, ja, gut. Aber so ist es eben. Und ich habe mich gefragt, ob diese wortlosen Bürokraten bei dem Tribunal einfach nur deswegen nicht sprechen, damit man ihnen keine extra Gage zahlen muss. Weil
ach so, nein, das ist ja wahrscheinlich.
Das klassische Star Trek-Phänomen eben, genau, wie die niemals namentlich genannten Lieutenants und Fähnriche, die dann in Geordi LaForges Maschinenraum rumlaufen und dann, wenn Geordi ihnen Befehl gibt, einfach nur nicken. Statt ein Wort
zu sagen.
Genau,
weil sobald sie was sagen, kriegen sie mehr Geld. Ja, so war das doch gewesen.
Ja, genau.
Ansonsten sind sie nur Statisten quasi.
Ja.
Stimmt, hast recht. Ist denn die Galactica, ist doch nicht das einzige Schiff, das Militärpersonal hat, oder?
In der Flotte?
Ich hatte nämlich gedacht, der Rest der Flotte besteht zum Großteil aus Zivilisten, aber ich dachte, da wäre das ein oder andere Schiff dabei, das auch Militärpersonal hatte. Aber mittlerweile fühlt sich das so ein bisschen an, als ob nur die Galaktika Militärpersonalbesatzung hätte.
Genau, so ist es auch, tatsächlich. Ach, okay. Es gibt noch so eine, ich glaube, die werden auch in der vorletzten Folge nochmal, nee, in der letzten Folge, als hier Dama alle Piloten mobilisiert, um nach Starbuck zu suchen, nochmal erwähnt, dass es noch so eine Erkundungstrupp gibt, also Erkundungsflieger quasi. Das sind so, oder die einfach Wache schieben. Genau. Ja. Aber es wird niemals bisher von einer zweiten Battlestar oder einem zweiten Kriegsschiff, möchte ich jetzt mal sagen, in der Flotte berichtet.
Ja, irgendwie habe ich mir da nie so richtig drüber Gedanken gemacht, aber ja, jetzt so stimmt. Gibt schon irgendwie alles Sinn. Ja, cool. Also ich fand die Episode gut, weil sie einem ganz viel zum Nachdenken gegeben hat. Und auch wenn man da vielleicht dann unzufrieden rausgeht, weil man wirklich keine richtige Antwort irgendwie so gefunden hat, vielleicht sogar auch für sich nicht so richtig selbst eine Antwort gefunden hat, ist das natürlich, was es reizvoll macht.
Ja.
Also man kann da richtig so die Zähne reinschlagen und diskutieren und nachdenken und so. Ja, also deswegen fand ich sie wirklich sehr gut.
Nächste Woche, Six Degrees of Separation, Episode 7 von Battlestar Galactica, der neuen Serie. Bitte schreibt uns, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt und Korrekturen an galacticapodcast@gmail.com oder ja, in die Trukos bei Blue Sky oder bei Instagram, ist glaube ich Britt Marie auch. Aber wir sind nicht nur in den Socials und per Mail erreichbar, sondern auch in anderen Podcasts zu finden. Sag mal kurz, wo man dich noch hören kann, Britt Marie.
Man kann mich noch hören bei Trekgasm, da besprechen wir Star Trek, oder bei Hot Pink, da besprechen wir Hollywood Gossip, oder bei Frankfurter Kampf, da besprechen wir royale Königshäuser Europas vor allen Dingen, oder bei Lady, da besprechen wir alles, was mit Jane Austen zu tun hat.
Sehr schön.
Also ganz, ganz, ganz viel Auswahl habt ihr.
Wenn ihr dieses Format unterstützen wollt, gerne bei patreon.com/spardoskino. Da findet ihr auch meine anderen Podcasts und natürlich diesen und das Besondere. Unter anderem ein Goodie für Menschen, die uns mit 2 Euro oder mehr pro Monat unterstützen. Jede Folge Spardoskino Galactica eine Woche vorab. Das sollte es aber gewesen sein für den Werbeblock. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
Ja, und wir geben euch jetzt einfach schon mal Hausaufgaben auf. Empfehlt uns einer Person weiter.
Sehr schön. Ja, ich finde das gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.